Ich begrüße Sie zur letzten Vorlesung in diesem Semester und der letzten am GSP, die Sie hören werden, wahrscheinlich, wenn alles gut geht. Heute hatte ich ja eigentlich vor, ich hatte es mal angekündigt, dass ich Rätselspiele machen will, weil das ein Riesenfeld ist. Also es gibt echt viele, auch sehr bekannte Spiele, aber dann bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass das nicht, also es ist halt eine schöne Liste, aber es gibt wenig irgendwie dazu zu sagen. Ganz anders als Kunstspiele. Und dass ich mich dann entschlossen habe, doch die Kunstspielvorlesung zu halten, weil Sie, die Sie hier sitzen, wahrscheinlich sowieso sich im Genre oder im Medium so gut auskennen, dass Sie die meisten Rätsel- oder Puzzle-Games ohnehin kennen und wahrscheinlich noch nicht so richtig über den Kunstcharakter von Spielen nachgedacht haben, beziehungsweise nur Ausschnitte aus der Diskussion mitverfolgen konnten. Es geht also um kein wirkliches ludisches Genre, weil Kunstspiele eher ein performatives Genre sind. Also eine Art und Weise, Spielerlebnisse mitzuteilen oder Spielerlebnisse zu schaffen, die aber nicht an ein bestimmtes ludisches Genre gebunden sind. Ich werde auch jede Menge Beispiele haben, die im Prinzip diesen Kunstcharakter von Spielen zumindest in Frage stellen oder zur Disposition stellen. Und da es sich dann um Spiele zum Teil auch handelt, die so off the shelf sind, also die man so normal kaufen kann und jetzt nicht nur in Museen rezipiert oder so, ist eben nicht das Spiel an sich ein Kunstwerk, sondern es wird zu einem Kunstwerk in bestimmten Rezeptionszusammenhängen. Und wenn man so redet, dann meint man, das ist etwas Performatives, also etwas, was man als Spieler erlebt und nicht unbedingt ins Spiel eingeschrieben ist. Es gibt auch Werke oder Spiele, die sagen von sich, dass sie als Kunst geschaffen werden und die werden auch so verhandelt. Also das wäre dann im Werk drin und andere sind erst im Entstehungsprozess des Werkes im Spiel als Kunst wahrzunehmen. Und das ist ja dieser komplizierte Zusammenhang, wie man Computerspiele eigentlich wahrnimmt auf diesen verschiedenen Ebenen. Und Kunst wäre da eher in der Ebene des Rezipienten, beziehungsweise auch des Autors. Aber genau darum geht es nämlich, um die große Frage, was ist eigentlich Kunst? Die Frage will ich auch nicht beantworten. Also nicht am Ende der Vorlesung haben Sie nicht die Antwort, Sie haben ein Dutzend Antworten. Das ist auch aus der Kunsttheorie kommend, nämlich die beschäftigt sich seit vielen Jahrtausenden, kann man sagen, also die Ästhetik, mit der Frage, was ist das Schöne oder was ist das Kunstvolle. Hat dann im Laufe ihrer Geschichte auch viele Antworten aufgesammelt und die kann man nun exemplarisch am Medium des Computerspiels auch diskutieren. So, das heißt, ich werde mit Ihnen verschiedene Kunstbegriffe durchgehen, einige werden Sie kennen, einige werden Sie vermutlich auch selber vertreten. Und jetzt kommt die Herausforderung, der Sie sich in der Regel hier nicht stellen in solcher Vorlesung. Sie haben eine eigene Vorstellung, was Kunst ist. In der Regel ist es sowas wie, entweder liegt im Auge des Betrachters oder Kunst ist, wenn da jemand sagt, das sei Kunst. Das sind so die beiden gängigen Begriffe, die man findet, wenn man Menschen in ihrem Alter fragt, was Kunst sein soll. Das ist auch nicht falsch, es ist aber argumentativ schwierig. Und ich werde Ihnen auch die Probleme in dieser Argumentation verdeutlichen. Das hat noch nie dazu geführt, dass jemand sagt, okay, dann gebe ich den Begriff auf und suche mir einen anderen. Wir haben ja dann, werden Sie, ja, im fünften Semester kriegen Sie das, wenn wir vielleicht nochmal darüber sprechen, was Kunst ist. Und dann geht es um eine mediale Auseinandersetzung und dann gibt es immer mal so Podcasts, die auch über Kunst sprechen, weil das hier so eine provozierende Veranstaltung ist. Und in der Regel fallen dann alle wieder zurück, aber Kunst ist doch das, was irgendwie, wenn ich sage, dass das Kunst ist, dann reicht das doch. Und das bringt uns zum ersten Kunstbegriff. Und Sie werden feststellen, übrigens, wenn Sie Calvin und Hobbes nicht kennen, ist das die Gelegenheit, damit anzufangen. Ist eine sehr schöne Comicreihe aus den 90ern. Und er ist eben auch Künstler. Also er macht immer mit Schneemännern Kunst. Und das Ganze, also wenn Sie es kennen, der verhandelt halt alle möglichen Themen der zeitgenössischen Philosophie, ob das jetzt Ethik oder Ästhetik oder Erkenntnistheorie ist, verhandelt er immer in den unmöglichsten Situationen, bevorzugt mit seinem Tiger, manchmal aber auch mit seiner Mutter. Nicht, do you don't like my snowman house of horror, do you? Also er meint immer, das sei Kunst, was er macht und nur seine Umwelt versteht das nicht. Und den werden wir noch öfter begegnen, weil er tatsächlich im Lauf, also nicht er, sondern Bill Watterson, sein Zeichner und Autor, einfach verschiedene Kunstbegriffe anhand dieser Figur durchexerziert. So, und was haben wir hier? Das ist Kunst liegt im Auge des Betrachters, ist die beliebteste Variation, tatsächlich auch für ihre Generation. Das hat auch Gründe. weil sie es gewohnt sind, mit ganz vielen verschiedenen Weltanschauungen konfrontiert zu werden, die sich in irgendeiner Form ausdrücken, um sie herum, in ihrem Freundeskreis, in ihrer Familie. Und während wir in den 80ern noch, also wir, na, während in den 80ern noch heftig gekämpft wurde um die richtige Ausdrucksform für Musik oder für Mode oder was auch immer man zum Ausdrücken nutzen kann, also wo es noch den Wunsch und auch die Idee gab, einer könnte Recht haben und die anderen Unrecht, hat man spätestens in den 90ern gelernt, das gibt's nicht. Also es ist argumentativ nicht zu halten und es gibt kein richtig und falsch, was man im Freundes- und Bekanntenkreis, im politischen Diskurs, jetzt auch in der Globalisierung, im weltweiten Rahmen irgendwie durchsetzen könnte. Die einzige Durchsetzung ist Macht. Also wer halt der Stärkere ist, der kann sagen, ich habe Recht. Und das funktioniert in gewissem Maß, aber eben in der Regel nicht. Weil sobald man sich umdreht, sagen die, ja, aber doch nicht. So, und eine Lösung aus diesem Dilemma, dass man so viele Meinungen hat, die alle für sich beanspruchen, doch auch ihre Daseinsberechtigung zu haben, ist zu sagen, wisst ihr was, ihr habt einfach alle Recht. Und so ist das auch mit dem Kunstbegriff. Wer jemals über Zeit, kennen Sie das vielleicht am Rathaus, steht so eine gelbe Tür mit der Treppe ins Nichts. Das ist unzweifelhaft als Kunst zu erkennen. Also das hat keine Funktion, es ist irgendwie auffällig im Stadtraum, sehr farbenfroh da positioniert und offensichtlich durchbricht es alle Konventionen, was Türen und Treppen sonst so an sich haben. Also weiß man als geübter Straßengeher, das ist Kunst. Und jetzt kann man aber mit Leuten überreden, ist das wirklich Kunst oder ist das einfach nur halt Ausdruck von dem Kulturbemühen der Stadt Bayreuth? Und wenn man anfängt, mit Werken darüber zu reden, ob es Kunst ist, endet es meistens im, naja, wenn du das sagst, wenn du möchtest, dass es Kunst ist, dann ist das für dich Kunst. Und wenn ich das nicht will, ist es für mich halt keine Kunst. Und du hast recht, ich habe recht, wir können Bier trinken und können Freunde bleiben. So, und das ist so eine Position, mit der man möglichst vielen Konflikten aus dem Weg geht, die in der Regel ja auch unnötig sind. Wer zerstreitet sich schon über ein Werk und über die Frage, ob das jetzt Kunst sei oder nicht? Also in der Regel erst sehr spät, nämlich wenn da irgendwie Geld ins Spiel kommt, dann kann man darüber reden. Aber ansonsten ist es doch eigentlich egal, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Und von dem Standpunkt will ich Sie jetzt mal zumindest im Laufe dieser Vorlesung wegbringen, dass wir aus so einer, naja, das ist eher so ein Anspruch, den die Philosophie verfolgt, die harte Arbeit am Begriff. Also wir wollen tatsächlich uns die Frage beantworten, was Kunst ist, und das Argument muss valide sein und nicht zur Befriedung der Diskussion beitragen. Und jetzt sage ich, Kunst liegt im Auge des Betrachters, ist sehr liberal, jeder kann Recht haben und jeder kann meinen, was er will. Also der eine mag die Schneemänner und der andere nicht und das ist auch irgendwie in Ordnung. Die Frage ist aber natürlich, wer ist der Betrachter? Und was machen wir mit Werken wie diesem? Barbies oder nein, mein Rivalen im Sattel. Also es ist so ein Kinderspiel, Reitspiel, wo man jetzt sagen kann, wenn irgendjemand sich hinstellt und sagt, für mich ist das Kunst, haben wir keine Möglichkeit, mit dem Kunstbegriff, liegt im Auge des Betrachters, dagegen zu argumentieren. Ist vielleicht auch das Ziel. Ne? Dann kann halt irgendjemand sagen, ich finde das, also für mich ist das Kunst, was auch immer Kunst in dem Zusammenhang ist. So, damit wird alles zur Kunst, wenn sich nur eine einzige Person findet, die das behauptet. Und wenn alles Kunst ist, braucht man den Begriff nicht mehr. Man muss ja nur irgendjemanden finden, der sagt, ich finde das schon ganz schön Kunst. Damit ist auch nichts mehr Kunst. Und Sie brauchen den Begriff nicht. Das ist dann ein schönes Spiel oder unterhaltsam oder was auch immer. Aber Kunst hat keine Bedeutung mehr, weil es nicht mehr kommunizierbar ist. Ich kann sagen, für mich ist das Kunst. Ja, was ist denn Kunst für dich? Weiß ich nicht, halt, wenn ich das so sage. Dann verliert dieser Begriff seine Funktion, irgendetwas zu kommunizieren, außer dass ich mich mit dem Werk sehr wohlfühle. Und dann könnte ich auch andere Begriffe benutzen. Und das ist das Problem mit dem Kunst liegt im Auge des Betrachters Begriff. Der ist sozial sehr anschlussfähig, dann streitet man nicht mehr und jeder hat so Recht und wie gesagt, es geht weiter. Aber als Begriff zu fassen, was Kunst ist, eignet er sich so überhaupt nicht. So, es ist eher so ein Ausdruck subjektiver Befindlichkeit, aber nicht der Versuch, irgendetwas wie intersubjektive Verbindlichkeit herzustellen. Dass wir uns darauf einigen können, ob das Kunst ist oder nicht, müssen wir ja dann auch nicht mehr. Aber wenn wir das wollen, ist dieser Begriff denkbar ungeeignet, weil ich ja mit jedem Passanten dann diskutieren kann und jeder kann seine Meinung in den Topf werfen. Die sind auch alle gleichwertig, weil ja alle auch irgendwie, haben ja alle unsere Sicht auf die Dinge, ist alles gut. Aber dann braucht man den Begriff nicht mehr. Das ist das Problem mit diesen ganz liberalen Ansätzen, dass man sich eigentlich nicht mehr darüber verständigen kann, um das es eigentlich geht, sondern nur, aber wir sind auch Freunde, sagt. So, also das ist das Erste. Das wäre so das Erste. Der subjektive Kunstbegriff ist in der Diskussion nicht haltbar, weil er alles zur Kunst erklärt und damit, wenn etwas auf alles angewendet werden kann, braucht man den Begriff nicht mehr, weil er nichts mehr unterscheidet. Es gibt dann keinen Bereich mehr, der nicht Kunst ist oder Kunst sein kann. Und damit hat man so ein, es ist halt alles. Gut, jetzt kommt der zweite, gerne von Kunstlehrern angeführte und vielleicht auch von Menschen, die sowas wie so einen objektiven Kunstbegriff haben. Kunst kommt nämlich von Können, so ein Spruch, den hört man immer mal. Und etymologisch stimmt das auch. Also Kunst aus dem Mittelalterlichen hat die gleichen Wurzeln wie Können. Und das sieht man an diesem Calvin Hobbes, der sich darüber aufregt. Oh, how unoriginal, how dejune, stupid kid, if you don't have anything to say, just keep it. Just keep quiet. Also so einen normalen Schneemann zu bauen, ist einfach langweilig. Well, this is certainly shocking. Also so eine Frau mit Brüsten und überhaupt ein weiblicher Schneemann. Face it, kid, provoking reaction isn't the same thing as saying something significant. Und dann dieser komisch krude Ball. Look, pal, there's no point expressing ideas if you can't make them understood. You're just babbling to yourself. Der diskutiert ja nicht nur das Können, sondern auch die Ausdrucksfunktion von Kunst. Da komme ich später noch dazu. And aren't we all sickled with irony, bored with irony by now? You just think you're above it all, kid. Also eine konventionelle Familie zu machen, um zu zeigen, wie langweilig Schneemännerfamilien sind, ist auch nicht die Lösung. Er hingegen, er tell you how it's tough being a soul garden of high culture. Talent like ours carries such enormous responsibility. Also man braucht halt ganz besondere Talente und der Künstler ist vor allem der, der den Kunstbegriff trägt. Kunst kommt von Können, ist deswegen für Kunstlehrer so gut, weil die das bewerten müssen. Und dann können sie ihre Kompetenz bewerten und sagen, sie können besonders gut zeichnen oder mit Öl oder mit Ton umgehen und Kunst schaffen, indem sie ihr Können unter Beweis stellen. Und es ist auch etwas, woran man arbeitet und was man trainieren kann. Und legendär ist Albrecht Dürer, der seinen Malwettbewerb gewonnen hat. Alle malen irgendwelche Dinge. Er stellt sich hin und malt einen perfekten Kreis. Den konnte man nachzirkeln aus der Hand mit dem Pinsel. Und ist einfach hoch und dafür hat er den ersten Preis bekommen, weil das einfach enormes technisches Können zeigt, sowas hinzubekommen. Vielleicht ist es auch nur eine Legende, aber es ist diese Richtung, Kunst ist vor allem Meisterschaft in einem bestimmten Bereich. Das Problem ist hier, auch bei diesem Begriff, der nicht so gängig ist, aber so ein bisschen, wenn wir an diese gelbe Tür denken, eine Reaktion auch vielleicht angesichts dieses hier, das ist Kunst. Also das kann ich gleich sagen, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? Wir sind jetzt wieder auf der zweiten Folie. Ein Gegenargument da ist, das kann ich ja auch. Oder das kann mein Kind doch auch. Und damit ist es auch keine Kunst. Wenn das jeder kann, ist es eigentlich aus der Kunstsphäre ausgeschlossen, weil Kunst irgendwas mit besonderer Meisterschaft zu tun hat. Und das war das Problem in den 60ern und den 70er Jahren, als so ein Minimalismus aufkam, in dem vor allem Formen und Farben ausprobiert wurden und man sich natürlich abstrakt von jeglicher Gegenständlichkeit gelöst hat, sind Werke entstanden, die nur blau waren oder nur einfarbig oder nur aus einem Dreieck bestanden oder aus Dürers Kreis und so. Und sich die Frage stellt, Malevitz, schwarzes Quadrat, war schon in den 20ern oder ich glaube noch davor den 20ern einfach so, man malt ein Quadrat, was schwarz ist, Herr Malevitz. So, und das war natürlich die Frage, dass wenn ich das auch kann, ist es keine Kunst, weil Kunst etwas ist, was ich nicht kann. So, und da kommt diese Idee her, Kunst kommt von Können und insofern kann man dann auch bewerten, so in Kunstmuseen, Kunstgalerien hängen die Bilder von virtuosen Künstlern oder in Konzerten, wenn man Musik hört, sind das alles Menschen, die eine besondere Begabung und vielleicht auch ein besonderes Talent, aber auch sehr viel geübt haben und die das hervorbringen. Problem ist, wer beurteilt? Das werden wir noch häufig haben. Ab wann ist eigentlich die Meisterschaft groß genug, um von Kunst zu reden und nicht einfach von Handwerk oder Kunsthandwerk? Was machen wir mit Spielen wie Scratch? Also Scratch ist ja eine sehr einfache Programmierumgebung für Kinder, also ursprünglich für Kinder gemacht, können also auch Ältere benutzen. Das ist eine visuelle Programmiersprache mit dem großen Vorteil, dass man keine Syntaxfehler haben kann, weil alles aus so Bausteinen besteht, die man ineinander zieht. Die Spiele, die da rauskommen, sind in der Regel sehr einfach, so von ihrer Anmutung. Nur, das zeigen Sie mal jemandem, der sich freut, wenn der Computer jeden Morgen angeht und ansonsten irgendwie viele Probleme mit Digitaltechnik hat, da ist das eine beeindruckende Leistung, auch wenn das ein 8-Jähriger macht oder ein 14-Jähriger. Sind das einfach Dinge, wo viele sagen, kann ich nicht, kann ich nie. Also da ist eine Meisterschaft, nicht eine Meisterschaft, aber ist zumindest eine gewisse Virtuosität in dem Umgang mit der Umgebung ist da. Auch wenn das Werk, was dann rauskommt, irgendwie mit dem Drachen aus den Frühstücksflocken muss man im fliegenden Teppich ausweichen, was immer das Spiel ist, ist wahrscheinlich jetzt nichts, was man unmittelbar als Kunstprodukt wahrnehmen würde. Wenn ich aber sage, Kunst hat was mit Können zu tun, muss ich sagen, dieses Werk ist schon auf einem guten Weg. Was machen wir mit sowas, Call of Duty Black Ops Declassified, ein richtig schlechtes Spiel für die PS Vita, was aber von seiner ganzen Anmutung her ja noch viel mehr Können und Meisterschaft erfordert, um es hervorzubringen. Also sie brauchen Animationen, Texturen, Shader, sie müssen programmieren, was da alles an Know-how drinsteckt, ist ja auch nur noch als Gemeinschaftsprodukt zu verstehen. Das geht ja bei vielen Spielen so in dem Hochpreissegment. Sehen Sie hier den Metascore von 33. Ups. Ist der vielleicht ein Anzeichen dafür, ob ein Spiel Kunst sein kann oder nicht, also ob das gekonnt war? Oder vielleicht ist dieses Spiel schon deswegen keine Kunst, weil es so schlecht ist, also wer eine 33 bekommt, hat vieles falsch gemacht. Also ist hier nur von partiell von Können die Rede. Wie ist es mit Ocarina of Time, dem Bestseller auf Metascore, 99 von 100 Punkten. Kein Spiel hat es seitdem geschafft, daran zu kommen, und es würden auch viele sagen, es ist schon ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel, aber ist es Kunst? Das ist so die große Frage, und da würden auch viele sagen, na, Kunst, gehen wir mal ein bisschen davon ab, ist einfach ein gutes Spiel. Hinten gibt es einen Mensch. Genau, ja, kann man machen, aber genau, ich... Ja, Sie haben recht, Sie haben recht. Ich arbeite mich immer an diesem Begriff ab. Wenn ich sage, Kunst kommt von Können, ist plötzlich alles, wo Können notwendig ist, in der Sphäre der Kunst. Also brauchen wir andere Kriterien. Sie haben völlig recht. Man kann später können wir auch kombinieren und sagen, es muss gekonnt werden und es muss Leute geben, die das so finden. Liegt im Auge des Betrachters angesichts großen Könnens oder so. Das Können alleine reicht aber nicht. Weil dann tatsächlich es kein Kriterium mehr gibt, Design oder Gebrauchsprodukte, die sehr kompliziert zu erstellen sind, die natürlich auch hier einen Ausdruckscharakter haben, also vielleicht so ein Telefon würde man jetzt nicht als Kunstwerk bezeichnen, manche schon, Industriekunst, Designkunst, aber so ein Spiel, was ja immer auch als Medium auftritt, dann zu sagen, welches davon ist jetzt eigentlich das Kunstwerk und welches nicht, ist angesichts des Kriteriums Können fast genauso schwer wie angesichts des Kriteriums der Rezipient entscheidet. Bei Können hätte man noch sowas wie einen objektiven Maßstab, das kann ich vergleichen mit dem, was ist in der Industrie üblich. Bei Betrachter bleibe ich nur noch bei diesen Einzelmeinungen, die da nebeneinander stehen. Aber Können alleine reicht auch nicht. Dann gehen wir zum Kunstbetrieb über. Das sind dann Menschen, die zeitgenössische Kunst machen, meistens so auf Kunsthochschulen. Das ist dann eher die Richtung. Also in der Schule geht es ja dann auch eher darum, Können voranzubringen. Und der Kunstlehrer oder die Kunstlehrerin argumentiert mit der Beherrschung bestimmter Techniken. An Kunsthochschulen, wo es ja dann darum geht, wirklich Kunst zu schaffen, wo dann aber die Technik häufig gar nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern auch so ein Ausdruckscharakter oder irgendwie das Wesen des Kunstwerks, müssen die das ja auch irgendwie bewerten. Also die müssen ja auch sagen, was nehmen wir auf, was stellen wir aus, was sagen wir, war ein gutes Werk, was war ein schlechtes und was rechtfertigt eigentlich die Ausbildung, außer dass man irgendwie Kontakt zu anderen Menschen bekommt, die sich Künstler nennen. So, und ein Argument, was man da häufig hört, ist, ja, wenn man erstmal so weit ist, dann kann man das schon unterscheiden. Also man braucht so einen gewissen elitären Zugang. Und dann gibt es etwas, was das Wesen des Kunstwerks ausmacht, und das erkennt man. A painting, moving, spiritually enriching, sublime, high art. Also darum, das muss Kunst sein, bewegen, spiritual enriching, geistig bereichernd, sublime, überwältigend, also high art, große Kunst. The comic strip, vapid, juvenile, commercial, hackwork, low art. Und so wird es ja auch bewertet. Es gibt die hohe Kunst oder E-Musik, ernste Kunst, ernste Musik und Unterhaltungsprodukte, Unterhaltungswerke. A printing of a comic strip panel, sophisticated irony, philosophically challenging high art. Also wenn jemand so einen Kunstdruck eines Comicstrips macht, so wie Andy Warhol das ja gern gemacht hat. Oder suppose I draw a cartoon of a painting of a comic strip, sophomoric, intellectual, sterile, low art.
Und darum geht es ja bei diesem Kunstdiskurs ganz häufig. Irgendjemand muss entscheiden, Kunst ja oder Kunst nein. Das hat nicht nur ökonomische Gründe, also wer kann zu welchen Preisen verkauft werden, aber auch wie in jedem Diskurs so die Frage, wer ist eigentlich die Autorität, die hinterher entscheidet, das ist Kunst, das ist keine Kunst. Und es gibt innerhalb dieses Diskurses einige Menschen, Künstler, Kunstkritiker, Kunsthändler, die einfach qua Beruf oder Berufung diesen Eindruck erwecken müssen, dass sie das besser hinbekommen. Und sie halt irgendwie Zugang zu dem haben, was das Kunstwerk ausmacht. Und die Lehrer unter denen sagen, das kann man lernen. Andere sagen, das kann man, man kann es nicht. Aber die Idee, dass ein Kunstwerk etwas, eine Essenz in sich hat, die man dem Werk ansieht, also unabhängig davon, wer sich das anschaut, na gut, der muss einen bestimmten Bildungsgrad haben, kann man es dem Werk ansehen, ob es Kunst ist. Diese Diskussion gab es, gerade im 19. Jahrhundert war die sehr beliebt und tradiert sich so in diesem Kunstbetrieb und endete eigentlich 1917, also spätestens da. Als Marcel Duchamp unter dem Pseudonym Hermat in einer Ausstellung, man muss sie sehen, das war eine Kunstausstellung, die sagte, hier wird alles ausgestellt, eben Kunst liegt im Auge des Betrachters, jeder darf ein Werk einbringen, wir lösen uns von dem autoritären Museumsbegriff, dass da irgendwelche Kuratoren auswählen, welches Werk es ist, ist im Prinzip die Indie-Szene der Künstler. So war zumindest das Auftreten und der Call, also irgendwie was einzureichen. Und Duchamp geht halt hin und reicht dieses Pissoir ein mit dem Namen Fountain, also Brunnen. Und wird abgelehnt, so, das geht. Also irgendwo hätte es ja auch Grenzen und das können wir jetzt nicht mehr als Kunstwerk ansehen und das sei also in diesem Aufruf, da Kunst einzureichen, nicht mit gemeint gewesen. Damit entlarvt er diese Selbstinszenierung der Ausstellung als liberale Kunstverständnis, weil da durchaus wieder Kuratoren waren, die wieder als Gatekeeper fungierten, um zu sagen, also so weit, aber nicht weiter. Und das ist sicherlich keine Kunst. Das war auch eigentlich seine Absicht, nur interessanterweise wird dieses Werk heute als einer der zentralen Werke in der zeitgenössischen Kunst gesehen, die den Werksbegriff auflöst, den Autorbegriff auflöst oder den Künstlerbegriff auflöst und ein Kunstwerk eben gerade nicht mehr zu etwas erklärt, was man erkennen kann als solches. Wenn Sie auf dem Klo stehen, würden Sie nicht sagen, ich pinkel in Kunstwerke. Sondern es hängt vom Kontext ab. Also es muss irgendwie jemand dabei stehen, man muss es signieren, es muss in dem Ausstellungsraum sein. Also es gibt irgendetwas, was das Werk zu einem Kunstwerk macht und es liegt dem Werk erstmal nicht bei, weil das Stücke aus dem Baumarkt waren. Also manche seiner Readymades, die waren einfach kommerziell erwerbbare Produkte, die er dann durch seine Hand leitet zum Kunstwerk erklärt. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und damit in den Kunstbetrieb einschleust, der darauf irgendwie reagiert. So, und das kann man sagen, also es gibt andere, also das ist nicht das Ende des Essentialismus, aber der Essentialismus hat seitdem große Schwierigkeiten, den Katalog an Kriterien zu formulieren, nachdem ein Werk ein Kunstwerk wird, eben es erhöht den Geist oder es ist spirituell bereichernd. Wenn man dann angesichts solcher Werke fassungslos davor steht, was heute alles als Kunst durchgeht, das macht das Werk ja nicht von sich aus, für manche Menschen mag das so sein, aber dem Werk an sich liegt es zumindest nicht bei. Diese Essenz zu finden, die der essentialistische Kunstbegriff haben wollte, der eben übersubjektiv, unabhängig vom Betrachter entscheiden kann, ob ein Werk ein Kunstwerk ist, funktioniert ab dem 20. Jahrhundert im Kunstbetrieb nicht mehr. Und dann gibt es die berühmte Debatte von Roger Ebert, nicht angestoßen, also die Debatte gab es schon lange, ob Spiele Kunst sein können. Eigentlich seit Computerspiele rauskamen, Chris Crawford sagte schon in den 80ern, dass es Kunst sei. Aber in den 2000er, in den Nullerjahren wurde das virulenter. Roger Ebert, einer der profiliertesten Filmkritiker, der im Prinzip so der Marcel Reich-Ranitzky der Filmkritik, der sich einfach auch nicht gescheut hat, in kommerzielle Blockbuster zu gehen und die genauso zu bewerten wie Arthouse-Filme im Sinne von als Kunstkritiker oder als Kulturkritiker da reinzugehen, ist vielleicht auch deswegen so bekannt, weil er auch so einen sehr einflussreichen Blog hatte. Und der stand irgendwann mal vor der Frage, ob Computerspiele nicht auch Kunst seien. Und das hat er halt sehr apodiktisch beantwortet, nein, Videogames can never be art. So, und dann führt aber auch einen Grund an. Das sagt er nicht einfach so. I did indeed consider videogames inherently inferior to film and literature. Man muss dazu sagen, er kommt aus so einer literarischen Ausbildung und Theaterausbildung, also so Shakespeare, und dann hat er sich zum Film zugewandt und ist in seinem ganzen Arbeiten und Kunstgenuss ein Mensch des 20. Jahrhunderts, der vordigitalen Zeit. Also inferior, also ist unterlegen Film und Literature. There is a structural reason for that. Also nicht nur, es gibt nur schäbige Computerspiele, das könnte man 2005, naja, zumindest in Grenzen nachvollziehen. Aber also es gibt viele schäbige Computerspiele, gibt es auch heute immer noch, aber so, er sagt ja, nee, das ist unabhängig von den konkreten Erfahrungen, die ich mit Spielen habe, nämlich keine, sondern es ist ein strukturelles Ding. Video games by their nature require player choices, which is the opposite of the strategy of serious film and literature, which requires authorial control. Kunst, sagt er, also wie man es aus Film und Literatur kennt, braucht den Autor oder die Kontrolle eines Autorkollektivs, die über den Fortgang der Handlung oder der Bilder bestimmen kann. Und sobald Spieler reinkommen, die machen alles kaputt. Im Prinzip, weil die sich halt entscheiden können, dass das alles anders abläuft. Und wenn man sich vorstellt, ein Film, in dem das irgendwie das Ende bestimmt wird, das ginge nicht. I am prepared to believe that video games can be elegant, subtle, sophisticated, challenging and visually wonderful. Also das auch 2005 zumindest akzeptieren, dass das möglich sei. But I believe the nature of the medium prevents it from moving beyond craftsmanship to the stature of art. Also Handwerkschaft, also Können, kein Problem, kein Thema, also Kunsthandwerk, wenn man so will, das geht, aber niemals Kunst. To my knowledge, no one in or out the field has ever been able to cite a game worthy of comparison with the great dramatists, poets, filmmakers, novelists and composers. Es gibt einfach keins. Und was da erwähnt wird, das sei alles also nicht der Rede wert. That a game can aspire to artistic importance as a visual experience, I accept. Also visuell hat man wirklich so ein künstlerisches Erleben, ist in Ordnung. But for most games, gamers, video games represent a loss of those precious hours we have available to make ourselves more cultured, civilized and empathetic. Und darum geht es im Kunsterleben, die wenigen Stunden, die wir haben, zu benutzen, um kultivierter, zivilisierter und empathischer zu werden. Und das geht nur in Literatur und Film oder vielleicht in allen autorial kontrollierten Werken, nicht aber im Computerspiel, weil wir als Spieler zu viel Eingriffe in das Werk haben und deswegen es nicht imstande ist, das zu erreichen, was Film und Buch möglich machen. So, und das ist so eine essentialistische Argumentation, den Filmen und Spielen liegt etwas bei, den Filmen und Büchern liegt etwas bei, was Spielen nicht beiliegt, nicht beiliegen kann, damit es überhaupt noch als Spiel durchgehen. Ansonsten hätte man halt nicht ein Spiel ohne Agency und mit einer einzigen Cutscene ist halt ein Film. So kann man das sagen. Ich meine, mit den Begriffen operiert er nicht, aber deswegen ist es einfach inherently inferior to film. Weil ihm ein bestimmtes Kunstverständnis vorschwebt, was, und das muss man ihm hoch anrechnen, er zumindest auch in dieser Diskussion, die ist noch nicht zu Ende, ich komme gleich nochmal darauf, auch versucht zu artikulieren. Also er sagt nicht einfach so, geh weg, ich habe da keine Lust, sondern er diskutiert mit den Leuten, ist natürlich in der, also er hat zwar seinen Blog, aber ist nicht gefasst auf das, was die Gamer-Szene da auslöst, wird sich dann auch noch schwer umgucken, aber er hat noch ein anderes Argument, was unter einem anderen Kunstbegriff festfällt, nämlich den Funktionalismus. Und da kommen wir zu dem Punkt, der oben genannt wurde. Welche Funktion hat eigentlich Kunst? Beziehungsweise vielleicht darf Kunst gerade keine Funktion haben, aber vielleicht hat Kunst auch nur eine ganz spezielle Aufgabe und wenn sie die nicht erfüllt oder eine andere zusätzlich erfüllt, dann ist es halt wieder keine Kunst mehr. It's a new year, a new beginning, new possibilities. This snowman represents the spirit of the new year. Look ahead, he strides forward with confidence and determination. He challenges, he imagines, he invents. He calls forth the best qualities of human drive and ingenuity. Ein echtes Kunstwerk, der inspiriert und alles. Very inspiring, thank you. And over there, the real world. Right, this is why we're always glad when the old year is over. Weil Kunst tatsächlich auch im öffentlichen Raum halt immer so diese merkwürdige Funktion hat. Man sieht vielleicht die Absicht dahinter, es soll mich jetzt inspirieren oder diese gelbe Treppe ins Nichts soll uns halt aus unseren Alltagsgewohnheiten im Umgang mit Allerweltsgegenständen herausreißen, um uns auch zu zeigen, dass die Welt anders sein kann. Very inspiring, aber man geht dann doch vor, wenn man denkt so, ja, netter Versuch, aber ich habe gerade noch was Wichtiges zu tun. Und das ist das Problem des Funktionalismus. Wenn wir sagen, Kunst hat bestimmte Funktionen in der Welt, was auch immer die sein können, und Rudolf Arnheim oder Goodman oder Franz Koppe haben das ja auch versucht aufzulisten, also eine symbolische Funktion oder eben das Erhabene erfahrbar machen oder den Menschen über sich selbst hinausleiten etc. Das sind alles so Ziele, die das Kunsterleben haben soll. Sind wir wieder bei der Frage, wie beim Essentialismus, wer hat diesen Katalog an Funktionen, der gültig ist? Wer entscheidet, ob ein bestehendes Werk diese Gültigkeit tatsächlich auch einlöst? Und was machen wir, wenn jemand, der diese Autorität hat, dem das dann wieder abstreitet? Also Roger Ebert wettert ja noch weiter. Okay, Kids, Play on My Lawn heißt dieser Blogbeitrag von 2010, nach 5 Jahren Auseinandersetzung in diesem Diskurs. I thought about those works of art that had moved me most deeply. I found most of them had one thing in common. Jetzt kommen wir zur Essenz dieser Werke. Through them I was able to learn more about the experiences, thoughts and feelings of other people. My empathy was engaged. I could use such lessons to apply to myself and my relationship with others. Also irgendwie ist er dadurch kultivierter und empathischer geworden, was er ja schon vorher gesagt hat. They could instruct me about life, love, disease and death, principles and morality, humor and tragedy. They might make my life more deep, full and rewarding. Und das ist die Aufgabe, nach Roger Ebert zumindest hier, von Kunst. Das Leben reichhaltiger zu machen, tiefer, voller und rewarding und lohnenswerter. My error in the first place was to think I could make a convincing argument on purely theoretical grounds. What I was saying is that video games could not in principle be art. Das haben wir ja letztens gesehen, von 2005. Aus strukturellen Gründen können Spiele das nicht. That was a foolish position to take, particularly as it seemed to apply to the entire unseen future of games. Nicht? Das war auch einer der die konstruktivste Kritik, die kam, war halt dieses. Und er sagte irgendwann mal, er hätte sich die ganzen Kommentare durchgelesen, das war so lang wie Krieg und Frieden. Und er hätte lieber Krieg und Frieden nochmal gelesen, als diese ganzen Kommentare. Aber gut, jetzt hat er es gemacht und schreibt nochmal was dazu. Der Hauptpunkt war immer, Mensch, du kannst doch nicht sagen, das geht nie. Die Computerspiele fangen gerade erst an. Was weißt du, wie das in 10, 20, 30 Jahren aussieht? Und sagte, okay, this was pointed out to me maybe hundreds of times. How could I disagree? It is quite possible a game could someday be great art. Ne? Also jetzt sagt er so, okay, ja, also vielleicht eines Tages, wer weiß das. I had to be prepared to agree that gamers can have an experience that for them is art. Und da sind wir wieder bei dem Kunst im Auge des Betrachters. Wenn die halt das als Kunst empfinden, in seinem Begriff, den er da oben genannt hat, also make more deep, inspiring und full and rewarding, warum kann ein Gamer das nicht auch haben? I don't know what they can learn about another human being that way, no matter how much they learn about human nature. Weil Spiele ja, also die er kannte, und das waren nicht sehr viele, das eben irgendwie nicht deutlich machten. I don't know if they can be inspired to transcend themselves, weil Kunst das Transzendieren des eigenen Egos irgendwie als Funktion hat. Perhaps they can. How can I say? I may be wrong. But if I'm not willing to play a video game to find that out, I should say so. I have books to read and movies to see. I was a fool to mention video games in the first place. Come on, kids, play on my lawn. Also ich müsste jetzt viel spielen, sagt er, um mich da irgendwie mit auseinanderzusetzen. Dazu habe ich keine Lust. Es gibt Filme zu gucken und Bücher zu lesen. Ihr könnt euch ja derweil über euer Kunstverständnis auf meinem Rasen da amüsieren. Ich habe aber wichtige Sachen zu tun. Das war sein Versuch, die Diskussion an der Stelle zu beenden. Das funktionierte nicht. Er verstarb wenige Zeit später, nicht aufgrund dieses Diskurses, aber konnte dann also den Fortgang der Diskussion auch nicht weiter mitverfolgen. Man muss aber sagen, es war einer der wenigen, die sich überhaupt ernsthaft auf diese Diskussion eingelassen haben, die ja in verschiedenen Orten auch institutionalisiert geführt wurde. Es ist ja nicht nur so, dass alle sagen, ja, ihr habt Kunst, ihr habt Recht, immer in Ruhe. Sondern es gibt ja an vielen Stellen, gerade in dieser Zeit, den Versuch, Computerspielen überhaupt den Kulturcharakter abzusprechen. Killerspiele, Sucht und Gewalt, also diese ganzen Diskussionen. Also man sollte sie eher verbieten, und das gibt es ja bis heute, diese Meinung unter Nichtspielern vor allem oder Eltern von Spielern, dass das alles ja nichts Sinnvolles sei, eben what a waste of time, und die könnte man einfach sinnvoll benutzen. Und die 100 Stunden, die man für so ein Spiel investiert, in der könnte man eine Fremdsprache lernen oder Krieg und Frieden lesen, zweimal, oder irgendein Musikinstrument lernen, anstatt seine Zeit damit zu vergeuden, in irgendeinem Spiel diese spezielle Fertigkeit zu erlangen, das komplett zu 100% fertig zu machen. Okay, also das ist dieses eine Argument. Jetzt können wir uns aber damit beschäftigen, geht es eigentlich Spiele, die einen die menschliche Natur näher bringen oder etwas über die Welt aussagen? Also wo man etwas versteht von der Welt, was man in dieser Form vorher nicht verstanden hat. Und natürlich gibt es diese Spiele, die gibt es halt erst, die gab es nicht schon erst nach Roger Ebert, aber in letzter Zeit kommen die ja verstärkt heraus. This War of Mine wäre so eins, wo es tatsächlich darum geht, das Überleben in Kriegsgebieten zu erfahren, erfahrbar zu machen. Es ist autorial insofern, dass Autoren die kleinen Geschichten schreiben, aber sehr viel ist emergent, weil sie mit verschiedenen Figuren anfangen und je nachdem, wie sie sich entscheiden und wie das Glück auch mitspielt, entwickelt sich eine andere individuelle Geschichte. Und es gibt so viele Zeugnisse im Internet von Leuten, die das Spiel gespielt haben, um ihre Geschichte zu erzählen, die durchaus darauf hinweisen, dass dieses Transzendente, also dieses sich selbst Übersteigende, das Verständnis Entwickelnde für die Situation durch Spiele wie dieses zumindest provoziert werden. Also nicht weniger, als man das von Kunstwerken oder einem, ob das ein Dokumentarfilm wäre oder ein fiktiver Film in diesem Setting, erreicht wird, etwas zu lernen, wie Menschen sich eigentlich verhalten können. Gar nicht, wie ich mich verhalte als Spieler, das aber auch, aber durch die Geschichten, die man dort trifft und auf die NPCs, mit denen man da konfrontiert wird, die natürlich geskriptet sind, auch etwas über die menschliche Natur lernen kann. Wobei ich über den Menschen etwas zu lernen wahrscheinlich gar nicht so sehr auf ein Spiel mit computergesteuerten Figuren schaue. Hier lernt man was über die Welt. Über die anderen lernt man in Spielen, in Multiplayer-Spielen, wo man ja auch mit anderen Menschen spielt. Und wenige Spiele haben auch so ein großes Echo gehabt wie Journey von That Game Company, wo man mit einem Fremden, wenn man es im Online-Spiel mit einem Fremden irgendwie durch diese Welt geht und ganz viele einfach von so einer, so einer Verbindung gesprochen haben. Journey ist ein Spiel über Liebe, wenn man es so spielen möchte, wenn man auch auf die richtige Person trifft, auf dieses Gefühl, dass man da gemeinschaftlich durch diese Welt streift und die auch kennenlernt und sich irgendwie in dem begrenzten Repertoire, was man an Ausdrucksmöglichkeiten hat, dennoch miteinander verständigt und auch versucht, sich zu helfen und aufeinander Acht zu geben. Und das wäre als Erlebnis, als Spielerlebnis wahrscheinlich genauso empathisch wie einen Visconti-Film zu schauen und sich tiefe Verbundenheit mit der Hauptfigur zu versenken. Weil man sich hier in die Verbundenheit mit einem anderen Menschen versenken kann, wenn man sich darauf einlässt. Aber das hat Kunst ja so an sich, dass man sich auf sie einlassen muss, damit man sie in irgendeiner Form wahrnimmt. Aber man muss es nicht, man kann natürlich auch anders mit Kunst umgehen. Aber Journey wäre so vielleicht das Spiel, was so ein Kunsterlebnis sehr nahe kommt. Es geht aber auch noch anderes. Also How Tomb Raider Saved My Life in One Way or Another war mal ein sehr diskutierter, berühmter Blog-Eintrag von einem Menschen, der gesagt hat, er kommt aus einer zerrütteten Familie und hat also ganz viele Probleme in seiner Kindheit und Jugend gehabt. Und das Einzige, was ihm Stabilität in seinem ganzen Leben gegeben hat, war Tomb Raider, die Serie, die er über viele Jahre auch begleitet hat. Und er hätte durch die Figur Lara Crofts, gerade jetzt in diesem Teil 2013, die so von der unsicheren jungen Abenteurerin dann zur taffen, selbstbestimmten Frau wird, einfach auch gelernt oder den Mut gefunden, zu sich selber zu stehen und sagen, also wenn so eine Figur das schaffen kann, dann werde ich das ja wohl auch schaffen. Das war ein sehr rührend zu lesender Eintrag, der wurde dann groß in die Gaming-Presse getragen und der war völlig überwältigt, weil er ganz viel irgendwie Meldungen bekommen hat und hat das jetzt, Blog ist jetzt auch gelöscht. Sie finden es noch über die Wayback Machine im Archive.org, aber das zeigt, dass man aus ganz merkwürdigen Spieltiteln plötzlich etwas über sich lernen kann oder in Auseinandersetzung mit sich selbst und über sich hinausgeführt werden kann oder sich selbst über sich hinauswachsen lässt, dieses dem Werk überhaupt nicht beiliegt. Also Tomb Raider, sicherlich haben das die Autoren auch so beabsichtigt, dass man so die taffe Heldin da sieht, aber nicht diese Form, saved my life, also ich stand vor der Wahl, bringe ich mich um oder mache ich weiter und dann gibt mir Computerspielreihe, gibt mir den Mut, weiterzumachen. Es gibt seitdem mehrere so Testimonials, manche sind mehr, manche weniger glaubwürdig, weil natürlich auch das mediale Echo darauf sehr groß ist. Aber immer wieder auch Berichte von Menschen, die sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Medium Computerspiel für sie in ihrer Biografie viel prägender war als mit anderen Medienprodukten. aus welchen Gründen dann auch immer. So, und auch das kann man sagen, wenn Kunst an seine Funktion gemessen wird, über sich selbst hinauszuwachsen oder sich zu verstehen, andere zu verstehen, die Welt oder der Welt näher zu kommen und die Grenzen irgendwie zu überschreiten, gibt es durchaus Werke, die das bei einzelnen Menschen erreichen. Und insofern kann man sagen, wenn man diesem Kunstbegriff folgt, dann kann man nicht einfach sagen, Spiele können das nicht und niemals, weil es immer nur um autoriale Kontrolle geht. Das ist so die Essenz des Kunstwerkes, ist der Autor dahinter. Die Essenz des Computerspiels ist der Spieler, der es hervorbringt, oder ein Teil davon, weil ohne Spieler kein Spiel. Und insofern kann man die Argumente, die Roger Ebert anführt, hier zumindest mal zur Diskussion stellen, leider nicht mit ihm. Und es gibt seitdem auch niemanden mehr, der das so apodiktisch vertritt, so ich erkenne ein Kunstwerk, wenn ich eins sehe, und Spiele gehören nicht dazu. Und das dann auch noch versucht, in der Diskussion zu behaupten und sich nicht einfach umdreht und weggeht. So, wir haben aber jetzt schon gesehen, diese Essenz des Kunstwerks, es ist einfach zu schwierig, eine Essenz zu finden. Also etwas, was alle Werke, auch die Bidet von Duchamp, gemeinsam haben, und auch die funktionalistische Theorie, zu sagen, Kunst hat bestimmte gesellschaftliche Aufgaben und Funktionen, funktioniert nur begrenzt, weil auch hier nicht klar ist, welche Funktionen sollen das eigentlich sein. Deswegen gibt es dann in der Kunsttheorie die sogenannte Clustertheorie, nach der Kunst zumindest eine Teilmenge dieses Eigenschaftenkatalogs aufweist. Also Kunstwerke clustern, die gruppieren solche Eigenschaften. Und wenn einige davon erfüllt sind, so dann hätten wir es. Dann sind wir ein bisschen bei dieser Vorstellung, wir nehmen einfach mehrere dieser Kriterien und sagen wir mal, ab 3 erfüllten ist es Kunst. Auch hier haben wir dasselbe Problem, wie wir es vorher hatten. Wer hat diesen Katalog? Wer führt den Katalog glaubwürdig genug? Und das Problem ist, wie bei all diesen Katalogen, jeder Autor, der das vertritt, bringt ja meistens dann auch so einen Kriterienkatalog. Das ist so lange überzeugend, bis wir mit dem Nächsten reden. Das ist wie mit Kunstlehrern sprechen oder Kunstdozenten, die aus ihrer Sicht das sehr überzeugend darlegen, warum etwas Kunst ist und warum nichts Kunst ist. Und dann sprechen sie mit dem Nächsten und der sagt, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja alles falsch, was der erzählt hat. In Wahrheit ist es so und so. Und da merkt man, dass es einfach keinen Punkt gibt, wo man sich in dieser Argumentation einig wird. Nicht, dass es nicht überzeugend sein kann. Auch Roger Eberts Argumente sind nachvollziehbar und vielleicht kann man sagen, ja, ist was dran. Bis man sich dann fragt, aber ist das tatsächlich das Wesen des Kunstwerkes oder einfach seinen ästhetischen Genuss, den er mit bestimmten Werken hat? Und ist alles, was so in der Welt als Kunst gehandelt wird, tatsächlich in diesem Kriterienkatalog drin? I think we'd better get that kid to a psychologist. Also muss der Künstler auch noch so ein bisschen verrückt sein, ist ja auch ganz gut, verkauft sich besser. Was wäre das bei Computerspielen? Wenn ich Game Art, ich nehme also nur einen Bestandteil des Spiels, ich sage, autorial geprägt ist ja nicht der Handlungsverlauf, weil da der Spieler zu sehr eingreift, aber der Level zumindest, der ist ja dann auch visually appealing, hat er ja auch gesagt, dass eben die Visualität eines Computerspiels, das könne tatsächlich Kunsterlebnisse hervorbringen. Und dann gucken wir uns einfach bei Computerspielen eben nicht die ganze Handlung an oder das ganze Spiel, vor allem die Regeln und diese Möglichkeiten, damit die Handlung zu beeinflussen, sondern Leveldesign, Spielart, die Musik vielleicht, manchmal die Narration in Form von Cutscenes, und können dann darüber sprechen, ob es Kunst ist. Und gerade im Bereich der Game Art gibt es ja einige Beispiele, die sich auch sehr artistisch oder sehr künstlerisch dann hergeben. Mirror's Edge ist gerade so im Bereich eben Design oder Architektur als zentrales Merkmal von Computerspielen. Und wenn man sagt, Architektur ist auch eine der Künste, dann kann man hier sagen, es ist eine Form der Virtualisierung von Architektur und man braucht auch Architekten, um solche Level zu bauen. Und insofern würde das dann anschlussfähig sein an die Kunstdebatte der Architekturkunst. Killer 7 war so ein Spiel, was also eines der ersten in dieser Richtung, die halt durch ihre Visualität und gar nicht so sehr durch das Gameplay, aber vielleicht auch durch diesen surrealen Aufbau als Kunstspiele gehandelt werden, unabhängig davon, dass es jetzt erstmal Shooter sind, aber es geht weniger um die Spielmechanik als um die Art und Weise, wie dort Level und Raum und die ganze Handlung inszeniert ist. Also da hätte man, wenn wir sagen, wir nehmen so eine Clustertheorie, es gibt Teilbereiche, würde man sagen, okay, Computerspiele passen da auch rein. Oder man nimmt spezielle Soundgames, die wiederum in die Form der modernen Musikerzeugung passen. Also wenn Sie nur mit einem Teilbereich zufrieden sind, finden Sie eigentlich in jedem einen Anschluss an die Kunstdebatten, die man so hat. Aber so richtig, ich sehe ein, so richtig zufriedenstellend ist das noch nicht. Wir haben auch noch andere Argumente, mit denen wir uns dem Kunstwerk nähern. Und das eine ist auch das sozusagen das zweite große Neben. Kunst liegt doch im Auge des Betrachters. Um den Diskurs zu befrieden, ist, Kunst gründet in der Absicht des Künstlers. Kunst ist, wenn ein Künstler oder wenn jemand sagt, also ich habe das mit dem Wunsch gemacht, Kunst zu schaffen. Und wenn jemand von sich sagt, aber ich wollte Kunst schaffen, dann muss man das akzeptieren. Auch hier geht es natürlich um Befriedung. Dann darf man auch nicht widersprechen. Wer bin ich denn, ihm zu widersprechen, dass er hier Kunst machen wollte? Und da Kunst sowieso eine total subjektive Angelegenheit ist, kann das doch jeder für sich selbst entscheiden und auch jeder, der was macht, kann das entscheiden. Still making snow art, yep. Yesterday your sculpture melted. This time I'm taking advantage of my medium's impermanence. This sculpture is about transience. It has figure. As this figure melts, it invites the viewer to contemplate the evanescence of life. This piece speaks to the horror of our own mortality. Also, und es geht ja also mit diesem Schneemann, ist nicht einfach ein konventioneller Schneemann, sondern ein Sinnbild für die Vergänglichkeit alles Seienden. Sehr barock, wenn man so will, und damit durch den Ausdruckswunsch Kunst. Hey, stupid, it's too warm to build a snowman. What a dope. Oh, a Philistine on the sidewalk. Genius has never understood its own time. Also diese Vorstellung, dass zwar der Künstler sich was dabei denken kann, aber im Zweifel die umstehenden Philister das nicht wahrnehmen. So wie er das Kind ja kritisiert hat, einfach nur so eine Schneekugel hinzurauen. Wenn man es nicht versteht, dann redet man nur zu sich selbst. Das ist also der Intentionalismus, die Absicht des Künstlers oder die Sicht des Kunstschaffenden einzunehmen. Die große Frage ist hier, wie erkennen wir diese Absicht und woher wissen Sie, ob sie wahr ist? Denn es kann ja durchaus sein, dass jemand etwas, sagen wir mal, in die Ecke, der Feuerlöscher da, der ist jetzt der Kunst, hat da jetzt einen Ausdruckswillen, steckt da einen Ausdruckswillen drin, den dort aufzuhängen? Weiß man nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht so ist. Nur was machen wir mit Werken wie... Hier, wieder zeitgenössische Kunst, Andy Warhols Brillo-Boxes. Das sind Brillo-Boxen, also Brillo-Tücher sind so Metallschwämme zum Reinigen von Pfannen. So, und bei Pfannenreinigern geht man jetzt im Supermarkt oder in der Drogerie nicht davon aus, dass man es mit Kunst zu tun hat. Aber Andy Warhol stellt es nun in die Galerie, nennt es Brillo-Boxes und erklärt es zur Kunst. Und jetzt sagt Arturo Danto, einer der profiliertesten Kultur- und Kunstkritiker oder Kunstphilosophen des 20. Jahrhunderts. Kunst, da geht es immer über etwas. Also alles kann Kunst sein, aber nicht alles ist Kunst. Also der Feuerlöscher ist es erstmal nicht. Er wäre es aber, wenn Andy Warhol ihn da angebracht hätte mit dem Satz, da geht es um die Vergänglichkeit des GSPs. Das hat er nicht gesagt. Aber laut Arthur, also ist Kunst ist immer über etwas. Es geht um die Aboutness. So, also etwas muss da sein. Die Brillo-Topfreiniger sind nicht über etwas, aber Warhols Brillo-Boxes von 1964 sind über die Welt, in der wir leben. Also über so eine Konsumgesellschaft, über eine Industriegesellschaft, die Produkte einfach in unglaublicher Zahl identisch produzieren kann. Und das wiederum setzt sich ab vom Kunstbetrieb, der ja vom individuellen Werk und auch von dem Unikat ausgeht und sich eben wie viel zeitgenössische Kunst in der Zeit mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich noch ein Werk angesichts der industriellen Vervielfältigung, was ist ein Künstler, wenn der diese Werke auch noch vervielfältigen kann und muss man überhaupt noch ein Original haben, wenn man solche gleich aussehenden Kopien haben kann. Also nicht das Werk ist hier entscheidend, die Box oder das Einzelstück ist entscheidend, sondern die Konzeption, Präsentation und Interpretation. Das Prinzip der Beipackzettel, im Museum müssen Sie immer lesen, gibt es hier irgendwie so ein kleines Zettelchen, das sagt, dass das ein Werk ist? Aha, okay, steht da, also das ist das Werk. Und das kann man bei manchen tatsächlich sehen, also bei den Brillo-Boxes musste man zweimal hinschauen, um zu wissen, ob das jetzt hier eine Lagerhalle oder eine Kunstgalerie war. Und dann gab es aber den Katalog und diese ganze Paratexte drumherum und den Diskurs drumherum, der dann dafür sorgte, dass es letztlich gar nicht so sehr um das Werk ging, sondern über das, was Warhol damit sagen möchte. Und das ist die Frage, die man natürlich bei Medien immer stellen kann. Was ist eigentlich mit dem Ausdruckswillen der Autoren oder der Kunstschaffenden? Und natürlich geht es in die andere Richtung nicht. Alles kann Kunst sein, aber nicht alles ist Kunst. Und auch nicht jedes Medienprodukt ist Kunst, nur weil es jemand mit einem Ausdruckswillen geschaffen hat. Also man kann es rückwirkend sagen, wenn kein Ausdruckswille drin ist, dann kann es auch keine Kunst sein. aber nicht alles, was etwas ausdrucken möchte, hier ein Einkaufszettel, bring noch die Milch mit, hat ja auch einen klaren Ausdruckswillen, ist aber noch lange kein Kunst. Also brauchen wir ein anderes Kriterium, um festzustellen, ob etwas mit Ausdruckswillen auch tatsächlich zum Kunstbetrieb taugt. Und da hat Hans-Otto Hügel eine nette Unterscheidung aufgemacht. Er hat sich sehr intensiv mit Unterhaltungspopkultur beschäftigt und diese Definition geschaffen, Unterhaltung formuliert, so lässt sich vielleicht pointiert sagen, Sinn, dessen Bedeutung fraglich bleibt. Während im Kunsterleben etwas fraglos Bedeutendes rezipiert wird, dessen Sinn fragwürdig bleibt. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen Sinn und Bedeutung? Und Sinn wäre etwas, was ganz klar ist. Also das ist nicht fragwürdig, sondern Sinn ist, das steht für das, was es meint. Und auch nicht mehr, es geht auch nicht darüber hinaus. Es hat aber im Zweifel keine Bedeutung darüber hinaus. Es verhandelt nicht den Menschen und seinen Stand in der Welt, die Gesellschaft, in der wir leben, oder den Umgang der Gesellschaft mit Alter, Krankheit, Tod, mit dem eigenen und dem Fremden. Also solche Dinge, die bedeutsam sind, aber bedeutsam in einem Sinne, dass man es nicht unbedingt versteht, was damit gemeint ist. Man ahnt, dass es relevant ist, aber man versteht es nicht. Und das wäre das Kunsterlebnis, etwas fraglos Bedeutendes, etwas Transzendierendes, etwas Aufforderndes, wie diese Tür. Warum ist diese Tür da in Bayreuth? Die ist etwas fraglos Bedeutendes, dessen Sinn fragwürdig bleibt. So, was will uns der Künstler eigentlich genau damit sagen? Im Zweifel nichts. Und wenn er es sagen könnte, dann hätte er auch vielleicht einen Zettel geschrieben und da hingehängt. Aber man hat trotzdem das Gefühl, man ist angesichts etwas, was bedeutungsvoll sein möchte. Und das wäre laut Hans-Otto Hügel der Unterschied zwischen Unterhaltung, die eben so den Sinn in sich selber findet und auch nicht mehr sagen möchte als das, was sie sagt. Also diese ganzen Populärfilme, die ich Ihnen ja in der Dienstagsvorlesung mit Ihnen durchgegangen bin, ganz vieles davon ist ja Unterhaltungskultur oder Populärkultur, die zunächst mal nichts anderes sagen möchte als die Geschichte, die sie zu erzählen hat. Aber man kann natürlich auch hingehen und aus manchen da zumindest auch das ein oder andere Bedeutungsvolle rauslesen. Also man kann es interpretieren. Und darum geht es ja bei diesem Aboutness. Ist es eben eine Frage der Konzeption? Ist es schon so angelegt als Werk? Kann es so rezipiert oder interpretiert werden, dass es über etwas ist? Und plötzlich findet man dann vielleicht Kunsterlebnis im Herrn der Ringe oder im Harry Potter, weil dort mehr verhandelt wird als einfach nur die Geschichte, die erzählt wird. Aber im Grunde genommen geht es wieder um eine Autorität, die feststellt, jawohl, Aboutness, check, ist vorhanden und nicht das Werk an sich, weil man es dem Werk im Zweifel mal wieder nicht so genau ansieht, ob es mehr sein möchte als das, was da steht. Insbesondere wieder seit es solche Ready-Mades oder Industriekultur oder solche Kunstwerke gibt, die überhaupt nicht für sich selber sprechen, sondern jemand anderen braucht, der für sie spricht. Und wie wäre das mit den Spielen? Gibt es da auch bedeutungsvolle Spiele? Sicher gibt es die. Also gab es auch schon früher. Escape from Boomera ist so ein Spiel, was in der Half-Life Engine entwickelt wurde und in Australien den Umgang mit, das ist eine Flüchtlingsdebatte, also eigentlich ein total modernes Spiel. Ist ein, wie würde man hier in Bayern sagen, ein Ankerzentrum, um Asylsuchende aufzufangen und möglichst schnell wieder loszuwerden, weil die australische Regierung besorgt war über die vielen Boote mit Asylsuchenden, die ankamen, hat man solche Zentren gegründet und die Leute dort halt vom Festland oder vom Kontinent fernzuhalten und natürlich mit dem Ziel aus, sie möglichst schnell wieder abzuschieben. Das hat sich jetzt die Künstlergruppe genommen und das als Spiel veröffentlicht, woraufhin es erstmal verboten wurde. Und jetzt folgende, achso, die Geschichte selber ist, es geht darum, eben man ist so ein Asylsuchender und muss den Ausweg aus diesem Lager da finden, indem man ja, halt wie in Half-Life üblich ist, halt irgendwie mit irgendwelchen Physikrätseln oder mit Physikmöglichkeiten Löcher in den Zaun findet und irgendwie dieses Lager vor allem erkundet. Also es ist eher so ein Exploration-Game, es hat nicht wirklich das Ziel, also man hat ja nicht gewonnen, aber der Fortschritt der Handlung ist so die Flucht aus diesem Camp. So, und deswegen wurde es ja auch verboten, weil Escape from Boomerang's intention is, through popular culture, intended to subvert the way in which the Australian government threats refugees and to enable people to become proactive about the situation. They are expressing their opinion by a self-actualizing viewer-player-detainee relationship that enables the player to see inside the detention center as much as possible, particularly in the years since it was closed down. Also das Center wurde dann geschlossen, weil es dann doch ein bisschen faschistisch anmutete, selbst der australischen Regierung, irgendwelche Lager aufzubauen, in der man unliebsame Personen erstmal wegsperrt. Das führte dann aber trotzdem dazu, dass die Regierung erstmal das Spielverbot, weil es ja zu subversiven Handlungen aufruft, nämlich irgendwie Menschen zu helfen, dort zu fliehen, wobei es doch eine staatliche Einrichtung sei und damit ist sie legal und auch ethisch auf der sicheren Seite. Und das zeigt, im Grunde genommen ist Adel doch ein Spiel, wenn es von der Regierung verboten wird, weil es subversiv sei und irgendwie staatliche Autorität untergrabe. Und tatsächlich war das nicht, es war nicht deren Absicht, verboten zu werden, aber genau das war die Absicht dieses Werkes, Menschen dazu zu bringen, sich anders mit ihrer Umwelt und auch ihrer sozialen Umwelt oder politischen Umwelt auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Perspektive, jemanden einzunehmen, den man persönlich nicht kennt und den man auch wahrscheinlich nie kennenlernen wird, aber dennoch diese Situation zu erfahren. Das könnte man heute genauso, also ich meine, es gibt ja eine Menge Spiele, die sich mit Flucht und Flüchtlingen beschäftigt und die genau diese Intention haben, Perspektivwechsel, versuch mal eine andere Sicht einzunehmen. Und nach dem intentionalistischen Argument hat man es hier durchaus mit Kunstwerken zu tun, die als solche rezipiert werden können, zumindest was die Konzeption angeht. Zwei weitere aus diesem Zusammenhang, auch aus der Zeit, Darfur is Dying von 2006. Da geht es um ein Refugee Camp in Darfur, was vor allem unter Ressourcenknappheit leidet und man ist so ein kleiner Junge, der dann immer raus muss, um Wasser zu holen, aber dann in entsprechende Gefechte verwickelt werden kann. Und es ist genau dieser triste Alltag in so einem Camp, was eigentlich humanitär aufgebaut ist, aber im Grunde genommen nicht ausreicht, um die Bevölkerung auch oder die Gesellschaft am Laufen zu halten. Und das ist dieser dicke rote Knopf, Take Action, Sudan, Go. Wenn man da draufklickt, nachdem man das eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde gespielt hat, dann kann man einfach Geld spenden oder sich irgendwie anders engagieren, spread the word. Ist also so eine Mischung aus erstmal intentionales Spiel zum Systemverständnis oder auch Verständnis individueller Schicksale und auf der anderen Seite ein politisches Spiel, was gleichzeitig auch noch dazu aufruft, seinen Erkenntnissen auch Taten folgen zu lassen. Das andere habe ich Ihnen ja schon mal gezeigt, González Frasca, der 12. September. Ich glaube noch nicht, hier noch nicht. Das ist so ein Spiel, das müssen Sie kennen. Darfur ist ein Spiel, das können Sie kennen. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch läuft, aber im September, das werden Sie in diesen Schulen mal öfter hören. 12 von González Frasca ist die Antwort, das wurde nicht 2000, also das kam nicht 2001 raus. Also es ist die Antwort auf,
ich glaube, dass ich Ihnen das schon mal, nein, habe ich Ihnen das gezeigt? Sagen Sie es jetzt. Nein.
Okay, also ist die Antwort, González Frasca ist ein Game Designer, der insbesondere in den frühen Nullerjahren sehr stark, der hat den Begriff Ludology geprägt. Und das war ja diese Absetzung gegen die Narratology, die stattgefunden hat, aber er war so ein Proponent dieser Diskussion. Ein Spiel, was sich mit dem Kampf gegen den Terrorismus beschäftigt, also in einer irgendwie orientalischen Siedlung, wo die Amerikaner halt, also am 11. September waren die Angriffe, am 12. September wurde dann beschlossen, wir schlagen zurück und gehen halt gegen Afghanistan vor, weil das irgendwie dahergekommen ist, mit den Freunden, die Leute kennen. This is not a game, you can't win, you can't lose, this is a simulation, it had no ending, it has already begun, the rules are fairly simple, you can shoot or not. This is a simple model you can use to explore some aspects of the war on terror. So, und wie funktioniert das Spiel? Man kann es kaum noch spielen, aber letztlich kann ich Ihnen den Film zeigen. Sie müssen immer diese mit der weißen Kopfbedeckung, die müssen die ausnehmen, indem sie Raketen hinschicken. Das Problem ist zivile Opfer. Zivile Opfer bedeuten, es gibt Freunde und Verwandte, die um die Tote trauern und manche von denen radikalisieren sich anschließend, die vorher eigentlich ganz friedlich waren. Aber die sagen, also das Problem ist also weniger der Terrorismus als die imperialistische Politik, da trifft es halt mal eine Hochzeitsgesellschaft, aber das sind Kollateralschäden. Und das ist ja eines der Probleme, die es dazu geführt haben, dass die ganze Region bis heute instabil ist, weil es nicht gelungen ist, die Bevölkerung von den Angriffen zu überzeugen und tatsächlich das Vorgehen so irgendwie argumentativ, dass im Westen auch nachvollziehbar ist, dann dort so viel Unverständnis hervorruft, dass also so Dinge wie Al-Qaida ist ja eine direkte Antwort auf das Machtvakuum, was nach dem 11. September da unten geschaffen wurde. Und Sie sehen jetzt schon, wir haben viel mehr Terroristen in diesem Spiel als vorher. Und man muss sagen, dieses Spiel war durch, also es ist eine ganz simple Mechanik, war es dann doch prophetischer, als man das ursprünglich gedacht hat, weil es tatsächlich dann noch lange Zeit mehr Unruhen in der Region gab als vorher und auch mehr, die bereit waren, irgendwie aktiv gegen den Westen oder gegen gerade Amerika und seine Verbündeten vorzugehen. So, das ist einerseits ein Art Game, weil es halt genau so eine Intention hat, das systemisch zu verstehen, was da an Dynamik gerade passiert. Und auf der anderen Seite ein sogenanntes News Game, das ist aber ein anderes performatives Genre, dass sie nämlich Neuigkeiten, also tagesaktuelle Neuigkeiten im Computerspiel verarbeiten. Nicht nur in der politischen Karikatur oder in der Reportage oder im Bericht, sondern auch in Form von Spielen. Und das ist so als Urheber des News Games auch noch gehandelt. Deswegen macht das so ein wichtigen Werk der Spielegeschichte. Gar nicht so sehr durch seine Spielästhetik, aber durch seinen Einfluss und seinen Beitrag in verschiedenen Diskursen. Und die Intentionalität ist klar und letztlich hat es keine Autorenkontrolle, was sie machen, aber die Tatsache, dass sie hier handeln müssen und Prinzip der Autor dessen sind, was da geschieht, ist ja auch eine Form von autorialer Kontrolle, wird ja auch von Anfang an so angekündigt. Gut, also würde in diesem Begriff Intentionalität, Kunst ist, was einen künstlerischen Ausdruckswillen hat, sicherlich auch passen. Dann gibt es, wenn wir den Ausdruckswillen, was Hans-Otto Hügel gesagt hat, Ausdruckswille schön und gut, aber es muss halt unverständlich bleiben. Also es darf nicht so ganz klar vor sich hertragen, was es bedeuten will, sondern es muss mehrdeutig sein. How's your snow art progressing? I've moved on to abstraction. Ah, this piece is about the inadequacy of traditional imagery and symbols to convey meaning in today's world. By abandoning representationalism, I'm free to express myself with pure form. Specific interpretation gives way to more visceral response. I notice your ever is monochromatic. Well, come on, it's just snow. Also diese Idee, dass man polysemisch mehrdeutig vorgehen kann, more, also es gibt mehrere specific, also je nach Interpretation gibt es dann mehr so ein Bauchgefühl, was dafür oder dagegen spricht, und indem man etwas schafft, was nicht eindeutig eine Katze, ein Schneemann, irgendetwas sein will, sondern etwas Abstraktes, öffnet man den Weg zum Kunsterleben über die Mehrdeutigkeit. Das wäre das Kriterium, was wir gesagt haben, nicht alles mehrdeutiges Kunst, aber Kunst muss immer mehrdeutig sein, sonst wäre sie keine Kunst, wenn sie so ganz klar in den sprachlichen Ausdruck übersetzbar wäre. Schaut man dann in die Spielegeschichte, selbstverständlich haben wir das auch hier, Molle Industrias Unmanned, wenn Sie das kennen, also Molle Industrias sowieso hat ja eine Menge interessanter Spiele rausgebracht, so kleine Vignetten, die durchaus mit klarem Ausdruckswillen und bisweilen auch eben auch in der Mehrdeutigkeit bleiben. Unmanned ist die Geschichte eines Drohnenpiloten, und das war ja auch nun der Krieg, War on Terror hat ja auch diese neuartige militärische Gattung hervorgebracht, der Piloten, die gar nicht im Flugzeug sitzen, sondern zu Hause am Bildschirm und dort die afghanische Hochzeitsgesellschaft ausradieren und mit den Folgen leben müssen, dass sie das gemacht haben. Es gibt Untersuchungen darüber, es gibt Interviews, also was das bedeutet, Drohnenpilot zu sein und wie psychisch belastend das ist. Es ist eben kein Computerspiel und dann drücke ich auf den Knopf und dann passiert was, sondern denen ist durchaus bewusst, was sie da machen und welche Verantwortung sie haben und was eine Fehlentscheidung für Konsequenzen hat. Also dass sie im Grunde genommen tödliche Waffen fernsteuern. Sie haben halt kein Risiko für Leib und Leben, aber das Leib und Leben von anderen ist ihnen auch klar, steht auf dem Spiel. Und ganz unempathisch sind die auch nicht. So, und das führt zu posttraumatischen Belastungsstörungen, also zu allen möglichen psychischen Störungen, die dann auch wieder aufgearbeitet und therapiert werden. Und dieses Spiel behandelt halt so einen Menschen, der irgendwie damit klarkommen muss, dass er tagsüber irgendwelche, also sie haben halt auch solche Entscheidungen zu treffen und müssen sich dann abends, können sie mit ihrem Sohn irgendwie Computer spielen. Und das Ganze hinterlässt so einen etwas merkwürdigen Beigeschmack, und das habe ich ja eigentlich gerade erlebt. Und es gibt in der Computerspielgeschichte mehrere solcher Titel. Recht bekannt ist auch The Path von 2009. Das kann ich Ihnen sogar mal zeigen, hoffe ich, dass ich Ihnen das zeigen kann. Da muss ich hier mal kurz mein Display öffnen. Also von Tale of Tales. Tale of Tales war ja ein Duo, die Spiele gemacht haben. Immer mit künstlerischem Anspruch. Mal gucken, ob es läuft. Aber ich habe es jetzt gar nicht, sonst muss ich Ihnen halt zeigen. Aber mit künstlerischem Anspruch, aber leider nicht die Ewigkeit überdauernd, was die Plattformkompatibilität angeht. Und das ist ein großes Problem, was wir mit Computerspielen haben, habe ich Ihnen ja schon mal gesagt. Dass Spiele, die einmal liefen, also es läuft nicht mehr. Es ist zwar an, aber es funktioniert halt nicht. Mein Rechner ist zu frisch, zu neu. Ich zeige es mal hier auf YouTube. Eine Rotkäppchen-Interpretation. Eine moderne Rotkäppchen-Interpretation, in der sie verschiedene, also Mädchen verschiedene Alter spielen können. Es hat mehrere Kapitel. Ich gucke, ob ich ihn noch tun kann. Achso, ist ja wahrscheinlich hier so ein Video. So, und jedes Mädchen also wird in den Wald begleitet und so nach der Rotkäppchen-Geschichte, sie soll eigentlich zur Großmutter laufen und ihr Wein und Brot bringen, Wein und Kuchen bringen. Wenn sie das machen, verlieren sie. Also wenn sie geradeaus zur Oma laufen, dann kommen sie an, Game Over. Das Ziel ist, dass sie vom Weg abweichen müssen, der da vor ihnen liegt. Und dann verirrt man sich im Wald, also der Weg verschwindet dann einfach in der Engine. Und sie entdecken in diesem Wald jede Menge symbolischer, symbolträchtiger Begegnungen. Und das ist tatsächlich etwas, was man deuten muss, ohne dass man es wirklich deuten kann. Und im Bereich dieses Kunst muss mehrdeutig sein, das ist ihnen sehr gut gelungen. Ich schaue mal, ob das ist ja wahrscheinlich. Wir gehen in den Wald. Ja, wir sind ja schon mitten im Wald. So ein Level dauert im Schnitt 10 Minuten ungefähr. Es gibt sowas wie eine Map, so eine grobe Map, in der sie sich dann orientieren können und irgendwann kommen sie auch wieder raus, wenn sie ihrem Wolf begegnet sind. Also jedes dieser Mädchen hat so seinen persönlichen Wolf, also irgendeine Begegnung, die manchmal sexuell konnotiert ist wie im Originalmärchen, manchmal aber auch gar nicht. Also gerade die jüngeren Mädchen haben treffen keine Pädophilen, sondern haben halt irgendwelche anderen Erlebnisse, die sie aber dennoch traumatisieren können. Es gibt dieses weiße Mädchen, was man überhaupt nicht, also mit der kommuniziert man nicht richtig, die hat auch keine narrative Funktion. Und es gibt halt jede Menge, Sie sehen das ja auch an dem symbolischen Rahmen da, also es gibt jede Menge Symbole, die Sie deuten können, die aber im Spiel auch nicht gedeutet werden. Und das hebt es dann auch von den Spielen ab, wo dann klar ist, das steht für das, das steht für jenes, sondern da weiß man überhaupt nicht, wofür das steht und es bleibt interpretationsoffen. Wichtig wird das dann auch, wenn Sie am Ende im Haus rauskommen, so wie hier. Da gibt es noch so eine Endsequenz im Haus der Großmutter, also der Großmutter, aber im Zielhaus, die jedes Mal anders abläuft, aber tatsächlich so ein Rail on Rails läuft. Also da hat man überhaupt keine Vorstellung, keine Möglichkeit, da irgendwelchen anderen Pfad abzulaufen. Aber auch hier sieht man an dem ganzen Levelaufbau, es ist nicht deutlich, was das hier irgendwie ist. Das ist etwas fraglos Bedeutendes, dessen Sinn fraglos bleibt. Das wäre The Path. Ich kann das schon empfehlen, so als Spielerlebnis, weil es tatsächlich mal eine andere Art und Weise ist, das Medium Spiel zu nutzen. Und eigentlich das ganze Oeuvre von Tale of Tales. Die haben ja dann irgendwann aufgehört, weil ihr letztes Spiel dann so ein Flop war, haben sie gesagt, sie hören fertig mit Spielen. Aber bis dahin haben sie einige sehr interessante Werke in die Spielegeschichte gebracht. Ein anderes Spiel, was natürlich ganz absichtlich damit spielt, wäre Antichamber, also ein Spiel, was in nicht-euklidischen Räumen spielt. Das heißt, sie gehen um die Ecke, fünfmal um die Ecke und dann sind sie wieder da, wo sie waren, aber es war ein Rechtwinkel. Oder sie drehen sich um und der Raum hat sich verändert und es gibt Tore, die in die eine Richtung funktionieren, nicht in die andere. Und das bringt sie natürlich aus dem Raumverständnis heraus, was normale Level mit sich führen. Und dann hat es noch jede Menge merkwürdiger Rätsel und eben genau sowas. Dieses Gefühl weiter, irgendwas ist hier bedeutsam, aber ich verstehe es nicht so ganz. In seiner Bedeutungsschicht kann ich es nicht ganz auflösen. Und wenn ich unter diesem Intentionalismus bzw. dem Symbolismus gehe, dann hat man es auch hier mit einem Kunsterlebnis zu tun. Was ja auch so ein bisschen, man sieht es hier jetzt an dieser Screenshot, so ein bisschen an eine Galerie erinnert, dass es nämlich verschiedene Ausstellungsstücke gibt, mit denen man sich dann hier beschäftigen kann. Aber dann kommen wir zu dem nächsten. Also ist ja die Folge ist, wir haben erstmal den Intentionalismus, der Künstler muss was sagen wollen. Und bei vielen reicht das dann schon. Wenn mir irgendjemand sagt, er wollte Kunst machen, dann bin ich damit zufrieden. Dann gibt es dieses, okay, es reicht ja nicht, dass er irgendwas sagen wollte, sondern er muss etwas Unverständliches sagen, damit es interpretationsoffen ist. Und sobald das Werk ausinterpretiert ist, verliert es auch den Charakter des Kunstwerks, weil man es dann verstehen kann. Dann ist es plötzlich sinnvoll und nicht nur bedeutungsvoll und damit eigentlich uninteressant. Und daraus erwächst dann der Elitismus, Kunst ist, was du nicht verstehst oder was ich nicht verstehe. Und solange ich da völlig ahnungslos davor stehe, dann akzeptiere ich das als Kunst. Es muss schon deutlich sein, das will mir was sagen. Also David Lynch, man muss dann schon das Gefühl haben, der wollte damit was sagen, aber ich verstehe es einfach nicht. Zumindest diese eine Passage verstehe ich nicht. People always make the mistake of thinking art is created for them, but really art is a private language for sophisticates to congratulate themselves on their superiority to the rest of the world. As my artist statement explains, my work is utterly incomprehensible and is therefore full of deep significance. You misspelled Weltanschauung. A good artist statement says more than his art ever does. Also das ist so diese Vorstellung, in der man sich natürlich als Künstler auch gefallen kann. Je unverständlicher das Werk, desto tiefer die Bedeutungsschicht. Und darauf ziehen sich ja auch einige zurück und sorgen dafür, dass ihr Werk auf der einen Seite als irgendwie Produkt funktioniert, auf der anderen Seite aber diese Ebene des Unverständlichen dabei hat. Und wenn man sie fragt, was meinst du damit? Tja, das weiß ich auch nicht. Oder das muss man halt, das muss die Nachwelt entscheiden. Jonathan Blow hat das mit seinem Braid gemacht und so, er hätte dann, das könne man interpretieren, wie man wolle. Und das sei gar nicht seine Aufgabe, das sein eigenes Werk zu interpretieren. Es gibt solche also Menschen, die sich dann, also ob die sich als Künstler sehen, aber als Autoren zumindest, als Werkschaffer, die sich dahinter zurückziehen, auch dass sie es selber auch nicht verstehen können. Im Vergleich, im Gegensatz zu denen, wenn sie dann auch leben und Interpretationen ihrer Werke lesen und dann laut lachen und sagen, ha, was für eine alberne Vorstellung, dass ich das da alles reingelegt habe, ist aber auch egal, weil sich in der Kunstkritik inzwischen durchgesetzt hat, ist doch völlig egal, was der Künstler von seinem Werk sagt. Wir müssen es ja interpretieren und je schwieriger und unzugänglicher es ist, desto besser, dann kann nicht jeder mitreden. Also es hat natürlich so diesen Wunsch, das ist nur für wenige. So, wenn klassische Musik plötzlich in die Charts käme, da wären einige sehr verblüfft, weil es natürlich ein soziales Distinktionsmerkmal ist. Nicht nur finanziell, dass man sich am grünen Hügel wohlfühlt, das sind ja die Festspiele demnächst wieder. Das ist ja ein bestimmtes Klientel, was dahin strebt. Und ein Grund ist natürlich sehen, gesehen werden. Und der andere ist auch, dass man sich in dem Verständnis gefällt, einen tieferen Zugang zur Kunstwelt zu haben als die anderen, die das ablehnen. Und deswegen ist auch immer, das ist ja die ernste Musik oder die kunstvolle Musik, die ist einfach auch nicht für jeden gemacht. Und sobald sie für jeden gemacht wird, wird sie populär, ist damit Popmusik und, was wir eben gesehen haben, Low Art. Also das ist genau dann die Sorge auch von Künstlern, beziehungsweise Künstler, die sich zu sehr an das Populäre annähern oder auch anbiedern, werden aus dem Kunstbetrieb ja auch regelmäßig ausgestoßen, weil sie dann nicht mehr den elitistischen Geist zufriedenstellen, dass Kunst etwas ist, was eben einen besonderen, privilegierten Zugang benötigt. Spiele, die das machen, wäre Dear Esther von The Chinese Room, wenn Sie das kennen. Auch das ist so ein wichtiges Spiel, weil es 2012 die Mutter aller Walking Simulators wurde. Es gab schon vorher Exploration Games, das ist ja der neutralere Name dafür. Also Spiele ohne ausgestellte Spielmechanik, in der es vor allem darum geht, die Welt zu erkunden. Aber Dear Esther hat das in einer sehr grafisch opulenten Form gemacht. Und über diese Erkundung der Insel, ich glaube, es war in der Unreal Engine, haben die das damals, in der neuen Unreal Engine haben sie es umgesetzt, gibt es halt solche Briefe, man findet so Briefe und dann gibt es solche Dialoge. Und ich zeige Ihnen das mal. Ohne dass ich einen YouTuber haben möchte, complete no commentary, genau das möchte ich. So, wir gucken uns das jetzt 7 Stunden an, aber ich zeige Ihnen mal. Es geht ja mehr darum, dass Sie das mal nehmen. Und man läuft hier so lang. Ups. Und dann ausgewählten Triggerzonen. Das kann mir niemand sagen, sie hätten verstanden, was da gerade erzählt wurde. Selbst wenn man es mitliest, selbst wenn man es zum zweiten, zum dritten Mal hört, hat man immer dieses Gefühl, es rutscht einem davon. Und nicht, weil es Englisch ist, sondern weil es irgendwie, es ist polysemisch, also es gibt mehrere Bedeutungsansätze, weil man die Begriffe nicht kennt oder die Namen nicht kennt oder die Orte, die da referenziert werden, nicht kennt. Und man fühlt sich sofort in dem, aha, schwer, also tief und bedeutungsvoll. Und damit operiert dieses Spiel ganz stark, weil es sehr viele dieser Ausschnitte gibt und man bis zum Ende eigentlich nicht versteht, wer diese Esther ist und warum man da eigentlich rumläuft. Das Spiel hat auch ein Ende. Also es hat einen Abschluss, man will zu diesem Leuchtturm kommen und dann kommt man irgendwann an und hat minimale Herausforderungen, aber man hat halt die ganze Insel bis dahin gesehen und ganz viel von dieser Prosa gehört und gelesen, aber hat nie den Sinn verstanden, um was es da geht. Es gibt auch eine Menge Webseiten, die sich dann um Interpretationen bemühen und die sich alle einig sind, dass sie sich nicht einig werden können. Und das hat so ein bisschen den Maßstab gesetzt für diese Form von Kunstspiel. Da ist der Leuchtturm, da wollen sie hin. Und das ist auch irgendwie klar, weil das das einzig Künstliche ist, was so irgendwie technisch daherkommt. Sie haben diesen Stacheldrahtzaun. Wichtiges Spiel, weil sie, wie gesagt, damit dieses Genre der Exploration Games eröffnen, die ja sehr interessante Titel hervorgebracht haben, die allerdings dann auch sehr kontrovers diskutiert werden, ob das überhaupt Spiele seien und ob die den Namen verdienen, als Spiele geführt zu werden oder nicht lieber Interactive Experiences oder eben Art Games oder so geführt werden und damit aus dem Kanon dessen, was man Spiel nennen darf, ausgeschlossen wird. Wir haben es also mit einem Werk zu tun, das schwer interpretierbar ist. Und das kennt man aus dem Literaturbetrieb, ist ein Zeichen für Kunst, wenn man es schwer hat damit. Oder vielleicht dieses Gefühl, es gibt Menschen, die das verstehen, aber ich gehöre nicht dazu, aber das sagt ja nur was über mich aus und nicht über das Werk. Das Interessante ist, wir haben andere Werke in Computerspielwelten, die auch schwer sind. Und Dark Souls wäre vielleicht aus mehrerer Hinsicht da interessant, weil es einerseits eine interpretierbare Hintergrundgeschichte hat, die sich in den Item Descriptions und auch solchen andeutenden Dialogen verbirgt. Es gibt eine große Community, die versucht, das zu rekonstruieren. Es gibt einen Autor, der sagt, ich weiß schon, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich will, dass ihr euch da selber was Gedanken zu macht. Weil er sagt, er hätte früher diese ganzen englischen Science-Fiction- und Fantasy-Bücher gelesen, ohne Englisch zu können und hat auch viel nicht verstanden und musste sich seine eigenen Gedanken machen und dieses Erleben wollte er dem Spieler halt mitgeben. Und es gibt ja auch eine Menge Spieler, die sich um die ganze Hintergrundgeschichte gar nicht kümmern, sondern das vor allem auch als ludische Herausforderung begreifen. Also das Spiel ist schwer in narrativer und in ludischer Hinsicht. Vielleicht auch so in der, also in optischer auch, also es ist schon so von der ganzen, von seiner ganzen Grafik her jetzt kein fröhliches Spiel. Die Frage ist das Kunst? Es ist nur einer Elite von Spielern überhaupt zugänglich und die fühlt sich ja auch als solche. Ich habe Ihnen das in der Vorlesung ja über Rollenspiele, haben wir auch darüber schon gesprochen. Die fühlt sich ja auch als solche Elite und man zwinkert sich auch zu, wenn man sagt, ich habe Dark Souls durchgespielt, okay, willkommen im Club. So, und damit hätte man diese Vorstellung, es ist was Elitäres, aber vielleicht nicht nur aufgrund der Verständnisebene. Das Elitäre ist ja hier nicht, ich habe So wie ich habe James Joyce gelesen, okay, das ist eine Nummer, aber hast du ihn auch verstanden, das macht niemand. So, aber Dark Souls wird gar nicht so sehr als, das ist so ein interpretationsschweres Spiel, das habe ich geschafft, ich habe eine Interpretation, sondern vielmehr, es ist ludisch so schwer, es ist einfach frustrierend und man muss viel Zeit reinsetzen, um die Skills zu erwerben, dieses Spiel zu schaffen. Und das wird ja in der Regel als das Schwere dieses Spiels genommen und nicht, ich kann es interpretieren. Aber das stellt uns die Frage, was macht eigentlich den Charakter des Schweren in einem Werk aus? Und ist es bei Computerspielen wie eben bei Dark Souls ausreichend zu sagen, ich habe die Player Skills, das Werk bis zum Abspann zu spielen? Oder kann man sagen, ja, aber verstanden hast du es erst, wenn du versuchst hast, eben die Hintergrundgeschichte oder die Geschichte zu interpretieren und die Motivation der einzelnen Figuren. Also das ist ein interessantes Werk. Ich vergebe immer noch die Bachelor- oder Master- oder Doktorarbeit über das schwere Computerspiel. Hat sich noch keiner dran getraut, weil das natürlich eine vergleichende Arbeit sein muss. Was bedeutet eigentlich ein schweres Musikspiel? Warum ist Wagner schwere Musik? Oder warum ist Thomas Mann schwere Literatur? Oder ist es das überhaupt? Und warum sind manche Computerspiele schwer und wann sind sie? Ist DRF da ein schweres Spiel? Nein, das ist ja also der Inbegriff des leichten Spiels. Aber es ist halt irgendwie schwere Literatur, die da drin steckt oder auch nicht. Und das bliebe zu diskutieren. Kann man aber an solchen Spielen tatsächlich mal festmachen. So, und das ist dieser Elitismus. Es gibt Spiele, die haben so einen elitären Anspruch, der meistens aber nicht auf der Bedeutungsebene oder der Ebene des Ausdrucks liegt, sondern eher der Player Skills. Und es wird dann eher wie so ein Sport gehandhabt und nicht wie ein Medium oder wie ein Kunstwerk, was es da ausmacht. Es gibt ja auch schwere Sportarten. So, dann haben wir noch ein Argument, ich mache da auch gleich mal eine Pause, aber es gibt jetzt noch ein Argument, was häufig benutzt wird. Jetzt sind wir wieder eher bei den Kunstlehrern, Kunstkritikern, die feststellen wollen, ob ein Werk ein Kunstwerk ist, indem sie sagen, okay, Kunst hat Bezug zur Kunstgeschichte, also Kunst muss aus der Kunstgeschichte hervorgegangen sein. Hey, Newt Descending a Staircase. Wenn Sie das nicht verstehen, merken Sie Ihre künstlerische Bildungslücke. Newt Descending Staircase ist ein berühmtes Bild von Marcel Duchamp, in dem er sich mit eigentlich der Ästhetik von Filmen beschäftigt. Mal gucken, ob ich Ihnen das ein bisschen größer zeigen kann. Das ist immer nicht so einfach. Das ist viel zu klein, das wird nicht groß. Das wird groß und ist natürlich ein Problem, aber gut, die Bilder sind groß. So. Dass nämlich Film es schafft, eine ganze Bewegung als temporares Medium aufzuzeichnen oder sequenzielles, was Bildern eigentlich verwehrt ist. Ein Bild ist eigentlich ein Screenshot und was Duchamp hier macht, ist im Prinzip, würde man sagen, eine Reihenbelichtung oder sowas. Also er nimmt den Bewegungsablauf einer nackten Figur, die im kubistischen Stil eigentlich nur aus so geometrischen Grundkörpern dargestellt ist und fängt die in der Bewegung ein. Das sieht erstmal, also wenn man es weiß, dass es sich hier um einen Menschen handelt, also abstrakte Darstellung eines Menschen, der die Treppe runtergeht, erkennt man es wieder. Und Sie können sich vorstellen, Sie nehmen ein Fotoapparat und drücken halt fünfmal auf drüber belichten oder legen dann die fünf Bilder in Photoshop übereinander, dann sieht es so ähnlich aus. So, und das macht Calvin hier auch in der New Descending Staircase. Nobody understands art. So, und dann wird er doch wieder ins Bad gesteckt, aus dem er gerade rausgeklettert ist. Also dann kann man sagen, okay, das ist einfach deswegen interessant, weil es eine Remediatisierung eines Kunstwerkes ist. Also nicht, was Calvin macht, aber das Comic. Das Comic referenziert hier die Kunstgeschichte und wird allein dadurch, dass es Kunstgeschichte referenziert und nichts ist besser als, sagen wir mal, eine griechische Mythologie zu. Also Sie können nicht einfach eine Heldengeschichte, sondern wenn Sie die dann die Perseus-Geschichte nennen, dann sind Sie schon anschlussfähig an die abendländische Kulturgeschichte und damit zumindest vom Ausdruck her Teil des Kultur- und Kunstbetriebs. So, das ist so eine Form von bürgerlichem Kunstverständnis. Kunst hat eine Tradition, die auch in bestimmten Anstalten bewahrt wird, in Museen und Galerien oder im bürgerlichen Wohnzimmer, wo dann Bilder hängen, die wiederum Bezug zur Kunstgeschichte klar machen. Und damit drückt man für sich selber auch aus, dass man Kunst eigentlich nur dann anerkennt, wenn sie Teil dieser Tradition ist. Schon deswegen ist Jazz keine Musik, weil sie nicht aus, sagte Adorno ja, weil sie nicht aus dem natürlichen Fluss der klassischen Musik sich heraus und fortentwickelt hat, sondern eigentlich viel zu sehr aufs Unterhaltsame gegangen ist und sich nicht mit ihrer musikalischen Tradition auseinandergesetzt hat. Wie sehr er sich geirrt hat, hat er später dann auch, ich weiß nicht, was eingesehen hat, aber zumindest diskutiert, aber da kommen solche Argumente her. Es geht um eine kontingente Erzählung, um irgendwie eine Erzählung, um sich mit bereits bekannten Werken in Verbindung zu bringen. Denken Sie an sowas wie Ico, muss man ja sagen, von dem italienischen Surrealisten Chirico, inspiriert zumindest die Coverart, also die ist ja sehr berühmt, aber auch der Name, das Ding heißt nicht umsonst Ico, weil der Künstler Chirico hieß. Giorgio Chirico, der hat halt solche Surrealismus, solche Bilder gemalt. Das ist nicht von ihm, das ist nämlich Ico, aber das sind solche Werke von ihm, die Chirico, und da können Sie sich dann, zumindest sieht man ja die Ähnlichkeit, was so den Himmel, die Farbgebung, die Schatten, diese nicht vollständig perspektivische Zeichnung, das kann man in dieser, also stilistisch sieht man sehr viele ästhetische Merkmale übernommen. So, und damit ruft das Spiel, also auch das Spiel selber hat tatsächlich eher Anlehnung an, ich glaube Piranesi heißt der Herr, seine Katakomben, also solche Welten, die halt irgendwie in sich nicht mehr verständlich werden, weil immer geht irgendwie ein Weg noch woanders hin und man weiß nie, wie man da rauskommt. Schon visuell ist man völlig orientierungslos. Das ist zwar streng perspektivisch aufgebaut, aber es ist nie so ganz klar, was ist vorne, mittel und Hintergrund, wo ist oben, wo ist unten. Also das sind ganz berühmte, die Prisons of Piranesi, das sind ganz berühmte Bilder, und wenn Sie das Spiel Ico kennen, das erinnert eher daran als an die Werke von Chirico, aber das Cover zumindest und der Name, der leitet sich daher ab. Es gibt aber das schöne Spiel Surrealista von 2016, in dem Sie in Werken von Chirico umwandern können. Das kann ich Ihnen auch mal zeigen. Das ist inzwischen auch erschienen, also es war lange Zeit so Early Access oder so ein Developer-State. Art Games, genau. Und das ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein Art Game, weil es ein Spiel über Kunst ist? Also es ist deswegen so Kunst, weil ich Kunst plötzlich erlebbar mache, was ja nur im Medium des Interaktiven geht, dass ich es an ein Kunstwerk begeben kann. Aber da ist ja auch so ein um Werke. Also Sie sind jetzt in so einer Galerie und dann können Sie, wie man das aus solchen Galerien kennt, wie in Mario 64, wenn ihr das was sagt, nicht, gehen Sie in das Bild rein, aber sind dann nicht im Pilzkönigreich, sondern halt in einem Werk von Giorgio Chirico. Und damit ist es ein Spiel, was dem bürgerlichen Kunstverständnis, hier ist ja auch so ein bürgerlicher Kunstsalon, also alles schreit Museum, ist es dann irgendwie anschlussfähig, und dann gehen Sie da rein, mal gucken, jetzt wählt er sich das aus, ups. Und da passiert auch nicht viel, das ist auch ein Exploration-Game. Also es gibt so leichte Plattforming-Sequenzen in manchen, dann müssen Sie müssen mal bis zum Ende dieses Bildes kommen oder bis zum Punkt, wo Sie wieder rausgehen können. Aber es ist tatsächlich mehr so die Idee, was wäre es, wenn man so ein Werk begehbar macht? Und was ist eigentlich im Hintergrund, was ist auf der anderen Seite? Das sind ja dann Interpretationen, das ist ja, das gibt das Werk ja nicht her. Sie sehen aber schon von der Textur her, das Ganze soll sich ja auch so ein bisschen, es sieht ja immer noch so aus, als wäre man in so einer auf so einer Leinwand, weil da ein Shader drüber liegt, der halt diese Leinwand, das Leinwandrelief hinter die Grafik legt. Da dazu ertönt klassische Klaviermusik, also alles hier sagen Kunsterlebnis. Die Frage ist natürlich, macht es das zu einem Kunstwerk, das Werk selber, oder zu einer Kunstinterpretation? Aber es ist eine Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Andere Spiele wäre Mondrianism oder Pack Mondrian, also wenn Sie Werke von Piet Mondrian kennen, der mit diesen rechteckigen Strukturen arbeitet und mit den Primärfarben Rot, Blau und Gelb. So, und das gibt es dann entsprechende Computerspiele, wo Sie das, also kann man sie einfach in ein Computerspiel übersetzen, wo sie dann irgendwie das ordnen müssen oder das einfärben müssen oder wie in Pac-Man spielen, halt in so einer Mondrian-Welt. Es gibt mehrere Computerspiele, die Piet Mondrian zum Inhalt haben, macht es sie direkt zum Kunstwerk. Wenn wir sagen, Kunst braucht den Anschluss an die Kunstgeschichte, vielleicht erschöpft es sich nicht darin. Oder auch sehr schön der Jackson Pollock-Emulator. Sie müssen Jackson Pollock kennen. Jackson Pollock ist ein Aktionskünstler, der mit solchen die Drip Arts, The Painting Techniques of Jackson Pollock, der im Prinzip Farbeimer aufmacht und die dann über Leinwände verteilt. Und so sehen dann die Werke aus. Ja, aber hat das auch mit Können zu tun? Können Sie das auch? Es sehen weniger Kunst, weil Sie das auch können. Das ist eine Kunst. Und es geht halt so eher um die Performance, also um das Live-Machen und gar nicht so sehr um das fertige Werk, weil das weder geplant ist, das Werk ist so nicht geplant, es ist auch nicht reproduzierbar, es ist tatsächlich ein Werk, was in der Aktion entsteht. Und er hat es natürlich geschafft, sich damit seinen Namen zu machen, das war sein typischer Stil. Ich zeige ihn jetzt mal auf dem anderen Rechner hier, wenn Sie sich seine Readymades, sein Drip Art anschauen, gibt es nämlich das schöne, gibt es das noch? Habe ich es? Wie heißt das? Jackson Pollock Org. Pollock, Jackson Pollock Emulator. Ich habe es mir gerade aber runtergeladen. Mal gucken, sonst hole ich es mir nochmal. Behalten. So. Zieh das mal rüber. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen bei so einem Titel. Hier ist es. Das funktioniert nicht. Ist ja allerliebst. Hier. Das ist jetzt so ein. Tja, ist das überhaupt ein Spiel? Oder ist es einfach nur eine interaktive Anwendung? Wann ist ein interaktives Werk eigentlich? Also immer wenn ich klicke, kriege ich eine neue Farbe. Was ist eigentlich eine interaktive Anwendung oder eine interaktive Experience eigentlich ein Spiel? Ich kann hier natürlich Werke erschaffen, die rein ästhetisch ein bisschen so aussehen wie das von Pollock. Also wenn man dann anschaut, was da rauskommt, ist es ja dann doch nur so eine nette Variation. Aber das ist jetzt so eine Technik. Jackson Pollock Org Unique Edition, so Flash Animation Based on Splatter. Was machen wir aber mit Spielen wie von Pippin Bar das Art Game? Beim Art Game, das ist so eine kleine Flash-Anwendung, müssen Sie Werke erzeugen, Kunstwerke, wenn man so will, und die dann in der Galerie ausstellen. Und das ist auch so eine Art und Weise, sich mit dem Kunstbetrieb zu beschäftigen. Es gibt auch inzwischen neue Passepartout, The Starving Artist, halt, das funktioniert so ähnlich. Und wenn Sie Molle Industria sich anschauen, schauen Sie sich mal Pippin Bar an. Auch das ist ein Einzelmensch, aber der mit so einem kleinen Team arbeitet, um Spiele zu machen mit künstlerischem Anspruch. Und auch hier ist es eine Beschäftigung mit dem Kunstbetrieb. Man versteht danach den Kunstbetrieb ein bisschen besser, weil Talk about engaging with materiality, what a masterpiece. Also die interpretieren ihre Werke dann auch noch oder der Computer interpretiert ihre Werke. Das kann man sich auch als Multiplayer, ich glaube bei Passepartout ist es ein Multiplayer-Spiel, da können dann andere Spieler ihre Werke interpretieren und es entwickelt sich so ein Kunstbetrieb, ein Para-Kunstbetrieb halt in dieser Spielerschaft. Ich kann Ihnen das ja nochmal kurz zeigen, dann machen wir eine Pause. An artist plays Passepartout. Wir machen mal den Trailer. So, also von der Qualität des Zeichenprogramms ist es so wie Paint. Und das, was die meisten Menschen machen, erinnert ja auch sehr stark an das, was man halt so als Nichtkünstler macht. Aber dann gibt es ja diesen Kunstbetrieb, sie verkaufen das von der Community und die begeistert sich als Computer oder als Mitspieler, begeistert sich dafür, es wird dann ausgestellt Und letztlich sind sie Teil des Kunstbetriebs, egal was sie machen. So ist im Prinzip egal. Weil das Spiel bewertet nicht die den ästhetischen Wert ihrer Werke, sondern mehr, also entweder die Community macht es oder das wird ausgewürfelt. Es sagt mehr darüber hinaus, also mal abgesehen von den ästhetischen Qualitäten, wie der Kunstbetrieb funktioniert. So, und damit sagt es etwas über Kunst aus oder über das Bild des Künstlers und vielleicht mehr als viele andere Spiele, die sich als Kunstspiele gerieren, und ist vielleicht dadurch ein Kunstwerk, weil es sich rein narrativ und ludisch an den Kunstbetrieb anpasst. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause und danach verrate ich Ihnen einen Kunstbegriff, der all unsere Probleme, die wir bisher haben, auflösen kann. Was wir eben hatten, war, es liegt im Auge des Betrachters, wenn es zu subjektiv ist, ist es argumentativ nicht haltbar oder unnötig, dann müssen wir nicht drüber reden, weil wir uns auf keinen Begriff verständigen können, der etwas bedeutet. Wenn wir eine Essenz suchen oder einen Teil von Essenzen oder eine Menge an Funktionen, die ein Werk erfüllen muss, haben wir immer das Problem der Autorität. Wer entscheidet über diesen Katalog? Wer entscheidet, ob das Kriterium erfüllt ist? Und wer bestimmt, ob eben neuartige Werke wie Readymades oder Aktionskünste oder Konzeptart, ob die als Kunst anerkannt wird und diesem Kriterium genügen? So, und wenn wir sagen Ausdruckswillen, der Künstler muss was sagen wollen, wer entscheidet eigentlich, ob das, was da gesagt wird, ausreicht, um Künstler zu sein? Also wir haben immer dieses Problem der Autorität. Und dass sich zwei nicht einig werden können, ob ein Werk dazugehört. Es sei denn, es gehört zur Kunstgeschichte, dann ist es fraglos Kunst. Was wir dann wieder klar machen, okay, dann müssen wir uns einfach nur in die Kunstgeschichte anschließen, dann gehören wir auch dazu. Vorausgesetzt, wir wollen dazugehören. Aber auch das stellt dann solche Fragen, ob alles, was sich an den Kunstbetrieb anschließt, automatisch zur Kunst erhoben wird. Also wir haben ein grundsätzliches Problem damit, das Wesen der Kunst zu bestimmen. Und es gibt eine elegante Fassung, die aber genauso strittig werden kann. Die verrate ich Ihnen nach der Pause. Wir sehen uns um 6 sehen wir uns wieder. Bis gleich. Dann machen wir weiter mit der großen Frage, wie kann man objektiv entscheiden, ob etwas Kunst ist? Wir haben jetzt viele subjektive Begriffe kennengelernt. Es gibt auch ein notwendiges Kriterium, also damit etwas Kunst ist, muss es einen Ausdruckswillen haben und irgendwie etwas aussagen, aber nicht alles, was etwas aussagt, wird Kunst. Es muss vielleicht auch, inzwischen nicht mehr technisch besonders anspruchsvoll sein, man kann ja sogar ein gekauftes Objekt zur Kunst erklären, wenn man nur den Ausdruckswillen damit verbindet, aber zumindest, dass ein Werk über etwas ist, ein Kunstwerk, das ist so eine Minimalanforderungen, damit es im Betrieb unterkommt, aber dadurch wird eben nicht jeder Bericht oder jeder Artikel oder jedes Spiel automatisch zum Kunstwerk. Es kommt noch etwas dazu und das haben wir noch nicht gefunden. Zumindest nichts, was man in der Diskussion als Objektivkriterium angeben kann. Es gibt eines, es wird Sie nur nicht zufriedenstellen, nämlich die Institutionentheorie, nach der Kunst das ist, was der Kunstbetrieb dazu erklärt. So, und das klingt jetzt erstmal absurd, aber hear me out. Dass eben, da es kein Objektivkriterium gibt, also eins, wo man im Werk das ansieht oder keine anerkannte Autorität, päpstlich, gottgleich, die halt sagen kann, das ist das Richtige, muss man andere Kriterien finden, damit man sich darüber einigt, was Kunst ist. Der historische ist eines, was früher mal als Kunst anerkannt wurde, gilt auch weiterhin als Kunst. Und sei es aus historischer Perspektive. Aber was wurde denn früher als Kunst anerkannt? Im Prinzip strukturell das Gleiche wie heute, nämlich das, was der Kunstbetrieb dazu erklärt. Als es überhaupt mal den Bedarf nach Kunst gab, also als Kunst sich eben vom Handwerk ablöste und so eine Form von Selbstzweck wurde und nicht Porträt, Malerei im Auftrage von Bürgern und Adligen, sondern mit der Entdeckung des Individuums auch die Person des Künstlers eine Rolle spielt, so in der frühen Neuzeit. Da entsteht ja erstmal so etwas wie Kunst als Ausdrucksform von Einzelmenschen und überhöht wird es dann in der Romantik erst so richtig. Also dass diese Vorstellung des Genius, der einen privilegierten Zugang zur Welt hat, den er nur in seinem Kunstwerk ausdrücken kann, meistens eher, es gab auch Künstlerinnen, aber deutlich weniger, die dieses Attribut für sich beanspruchen konnten. Und diese wiederum wurden dann in entsprechenden Kunstinstitutionen ausgestellt, Museen, Galerien, Kunsthäusern. Und das ist das, was man dann zum Kunstbetrieb macht. Und der Kunstbetrieb definiert bis heute das, was Kunst ist. Hier sehen Sie die Calvin und Hobbes Ausstellung. Es gibt kein Calvin und Hobbes Bild, aber Calvin und Hobbes haben es in ein Museum geschafft und sind damit auch in den Rang der Kunst aufgestiegen, zumindest für einen kurzen Moment. Das Problem an der Institutionstheorie ist, es ist eine Blackbox-Theorie. Wir wissen ja nicht, nach welchen Kriterien der Kunstbetrieb auswählt. Aber der Kunstbetrieb ist sich auch nicht einig. Es ist nur klar, wenn das MoMA, das Metropolitan Museum of Modern Art, etwas ausstellt, das ist eine der weltweit führenden Kunsttempel oder Kunstinstitutionen, wenn die etwas ausstellen, dann wird es schon Kunst sein. Oder die Pinakothek oder die Berliner Galerie, also jetzt moderne Künstler müssen ja in moderne Kunstmuseen und die vielen Galerien und Museen sind für die Geschichte oder die Bewahrung der Kunstgeschichte zuständig und machen keine Ausstellung über neuere Kunstformen. Aber wenn Sie in einem renommierten Haus eine Ausstellung unterbringen, dann sind Sie Teil des Kunstbetriebs und auch Künstler. Das gilt für Computerspiele allemal, weil Computer, also gerade die MoMA hat halt 2012 diese Ausstellung von 10 Computerspielen oder 12, die sie als sozusagen in der Abteilung Design genommen haben, um sie auszustellen. Aber die sind so klug ausgewählt, dass man vermuten kann, dass es ihnen nicht nur um das Design ging, sondern tatsächlich auch um das Werk. Was sie aber so vor Kritikern als, das sind einfach besonders herausragende Beispiele für interaktive Gestaltung und nicht etwa als Computerspielkunst. Dazu gehört Pac-Man, Portal, EVE Online, Dwarf Fortress, das sind alles so Spiele, also die haben dies bestimmt nicht im Original erworben, aber sie haben es halt lizenziert mit der Firma und dann wahrscheinlich auch eine Kopie zu dem Zeitpunkt bekommen und die stellen sie dann aus. Aber EVE Online ist ja ein Multiplayer-Online-Game. Wie will man das ausstellen? Genau wie Dwarf Fortress, das ist ja auch so ein Ding, was sich jedes Jahr weiterentwickelt. Das ist ja kein Werk, was irgendwie fertig wäre, was man ausstellen kann. Flow, Tetris, Myst, SimCity 2000, Cannabalt. Und Cannabalt war damals überraschend, das ist ein Endless Runner. Das ist so der Vorläufer von Temple Run und so. Also er hat dieses Genre eigentlich eröffnet. Aber war damals, als das ganz frisch rauskam, irgendwie schon klar, dass es in der Spielegeschichte etwas Neues ist. Ob es den gleichen Rang hat wie die anderen genannten Spiele, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja das Schöne an der Institutionentheorie. Ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, ob Cannabalt den gleichen Kunstwerkcharakter hat wie Portal. Das ist deswegen in der gleichen Ebene, weil es alles von der gleichen Institution ausgestellt wurde. Und da das MoMA eben, wie schon erwähnt, eine der führenden Orte für zeitgenössische und moderne Kunst ist, ist die Frage seit diesem Jahr eigentlich beendet, ob Spiele Kunst sind. Die sind Kunst, weil der Kunstbetrieb sie als solche aufgenommen hat. Da kann sich Roger Ebert auf den Kopf stellen. Kann er natürlich nicht mehr. Es gibt ja auch, man weiß ja nicht, wie er reagiert hätte, aber diese Idee der Essentialisten, Kunst ist, was also entweder eine bestimmte Funktion hat oder was in dem Werk drinsteckt, dass sie vom Autor gemacht sind und sowas. Also das, nur das verdient das Wort Kunst. Das wird hier einfach in Frage gestellt, indem die sagen, ist doch uns egal, was jetzt Kunst ist, wir stellen es aus. So, und das können sie sich leisten und gleichzeitig sind sie aber die Institution, die Werke zu Kunstwerken machen. Und wenn man sich das anschaut, da gibt es ja noch andere Ausstellungen, die Art of Video Games war dann in London eine berühmte Ausstellung, in Frankreich, in Paris gibt es solche Ausstellungen. Es gibt das Museum, das Computerspielemuseum in Berlin, was sich auch als Museum versteht und was sich um die Kulturgeschichte von Computerspielen bemüht und im Zusammenhang mit vielen anderen inzwischen entstandenen Computerspielmuseen und Ausstellungen steht. Also es gibt die Ars Electronica in Karlsruhe, die eine permanente Ausstellung zu Computerspielen hat. Wenn man so ein bisschen reinschaut, sind Computerspiele längst im Kunstbetrieb angekommen. Es werden natürlich auch, also eben so diese Teilmengen wie Screenshots ausgedruckt verkauft, also da muss man gar nicht das Werk haben, sondern nur Ausschnitte davon oder die Soundtracks werden angeboten auf dem Musikmarkt. Das Problem bei diesen Computerspielausstellungen ist tatsächlich, das Werk muss spielbar sein, damit es als Spiel ausgestellt wird und eben nicht als Sammlung von Screenshots, was eine ganz besondere Herausforderung an die Kuration solcher Ausstellungen stellt. Weil die Technik ja verfügbar sein muss, muss robust sein, sie muss dann auch so mehrere Dutzend oder Hunderte von Museumsbesuchern aushalten, ohne dass die irgendwie sich aus dem System hacken oder irgendwas kaputt machen können. Also es ist alles gar nicht so einfach, das so aufzustellen, dass man es rezipieren, in dem Kunstkontext auch rezipieren kann.
Aber gut, dafür gibt es dann spezialisierte Kuratoren für interaktive Kunst und interaktive Ausstellungen. So, und das wäre jetzt das Objektivkriterium. Sie können nämlich von jedem Werk entscheiden, ob es Kunst ist oder auch wie viel Kunst es ist, indem Sie sich fragen, ist es im Kunstbetrieb? Also wird es in der Galerie ausgestellt? Und ist es die Sparkassen-Vorhallengalerie oder ist es irgendwie ein zentrales Museum, was in der Kulturlandschaft wegweisende Ausstellungen organisiert? Und wenn Sie es nur schaffen in die Sparkassengalerie, dann sind Sie halt weniger Kunst, als wenn Sie in ein Museum für moderne Kunst in Berlin kommen, in den Hamburger Bahnhof, dann sind Sie wieder gut dabei oder eine Sonderausstellung haben. So, dann sind Sie stärker im Kunstbetrieb integriert und damit auch mehr Kunst. Und das klingt, wie gesagt, das klingt so ein bisschen enttäuschend, dass die Institutionentheorie diese ganzen Probleme löst. Aber es ist genau so, wie Kunst halt auch gehandhabt wird, dass man sagt, wieso ist denn der Fountain von Duchamp Kunst? Doch nicht, weil man sagt, ja stimmt, das hat mir einen ganz neuen Blick auf Pissoirs eröffnet. Nein, das ist also, es gibt diese berühmte Ausstellung aus den 20ern, dann gibt es die ganze Diskussion um Duchamp, dann steht es permanent im Centre Pompidou in Paris, was ja auch wieder so ein Tempel der zeitgenössischen Kunst ist. So, das ist einfach so tief im Kunstbetrieb verankert. Dann haben sich Kunsthistoriker damit beschäftigt, Kunstkritiker darüber daran abgearbeitet. Es erscheint in Bildbänden über die Kunst des 20. Jahrhunderts. Also es gibt niemanden, der den Kunstcharakter abspricht. Und damit ist der Kaiser nicht mehr nackt, weil alle sagen, aber das ist doch Kunst. Und wenn sich die Kunstwelt darauf geeinigt hat, dass es Kunst ist, dann ist es das auch. Und da können Sie als Laie sagen, aber es ist doch nur ein Pissoir. Dann sind Sie aber der Laie und nicht etwa Sie sagen, der Kaiser ist nackt, sondern Sie sind zu dumm. Da kommt wieder das Elitäre im Kunstbetrieb bei raus, dann verstehen Sie es halt nicht. Ist ja, müssen Sie ja nicht, kann ja nicht jeder verstehen. Dennoch fühlen Sie sich unterlegen. Nicht zuletzt, weil Museen so aufgebaut sind, dass sie sich unterlegen fühlen sollen. Die ganze Architektur eines Museums dient der Einschüchterung des Publikums. Also nicht nur, aber auch. Sie fühlen angesichts eines, gehen Sie mal ins Germanische Museum in Nürnberg, diese riesigen Räume, alles weiß, alles so aufgebaut, dass man wenige Werke zum Zentrum der Betrachtung macht. Wenn Sie da reingehen, merken Sie schon, da steckt so viel Geld drin und so viele Ressourcen, die auch in der Kunstförderung stecken. Da ist nicht irgendetwas, was da ausgestellt wird, sondern das ist Kunst. Und wenn Sie es nicht verstehen, dann haben Sie es nicht verstanden und nicht etwa das Werk ist gescheitert, sondern Sie vor dem Werk. Und das lernt man sehr früh in der Schule mit Eltern, dass es da diese Orte gibt, die nur wenigen, also sind jedem zugänglich, aber nur wenige sind auserwählt, sie auch zu verstehen. Genauso wie mit der E-Musik und der U-Musik. Also das eine verstehen viele, das andere verstehen nur wenige. Und wenn es dann im Kunstbetrieb ist, adelt es das sowieso zum Kunstwerk. Und die Frage ist nicht mehr, wer ist eigentlich hier in der Hohl- und wer ist in der Bringschuld, sondern Sie wissen im Museum, Sie müssen liefern. Die haben schon längst geliefert, sonst wären Sie ja nicht da. Und das ist so eine Institution, also als Institutionentheorie funktioniert sehr gut, beendet jede Diskussion über die Frage, ist es Kunst, wenn es im Museum angekommen ist. Da kann man zumindest nicht mehr sagen, es ist keine Kunst. Man kann immer noch sagen, aber für mich nicht. Oder so. Also man kann mit seinen subjektiven Argumenten rauskommen, aber die sind ja seriously flawed. Und dieser Institutionenansatz, der hat nicht so viele Lücken in der Argumentation. Wir können uns ohne Diskussion darauf verständigen, dass es im Kunstbetrieb ist, weil man das nachprüfbar sehen kann. Und wenn man sich darauf einigt, Kunst ist genau deckungsgleich mit dem, also es gibt keine unentdeckte Kunst. Solange es nicht entdeckt ist, ist es halt auch keine Kunst, sondern einfach nur ein Werk oder der Wunsch eines jungen Malers, in den Kunstbetrieb zu kommen. Aber erst wenn er entweder tot ist oder eine Ausstellung hat, dann wird es Kunst. Wenn Banksy jetzt als Graffiti-Sprüher, der geht durch Paris und malt die Wände voll. Bei jedem anderen würde die Polizei anrücken und der Reinigungsdienst würde sagen, Verschandelung von öffentlichen Räumen. Bei ihm wird es eingerahmt und es wird gefeiert, dass da wieder ein Kunstwerk entstanden ist, weil es vermutlich von Banksy ist. Und wenn der das macht, ist es nämlich Kunst, Graffiti. Und es ist ja auch clever und es ist ausdrucksstark und es ist kontextuell passend. Aber es ist der Kunstbetrieb, der erklärt, rahm dein Haus ein, dein Haus steigt plötzlich in Wert, weil Banksy drauf gesprüht hat. Wenn es irgendjemand anders machen würde, nach dem Motto, das kann doch mein Kind auch machen, das kann ich doch selber machen, dann gilt es nicht. Zudem kann ich selber machen, gibt es eine schöne Anekdote, Picasso, der ja in seinem Spätwerk dann doch sehr irgendwie auf
Publikationen pro Tag fixiert war. Also er konnte sehr viel Kunst produzieren am Ende seines Lebens, weil er wusste, er ist einfach ein berühmter Mann. Und egal, was er macht, er kann eine Taube hinmalen, schwupps, ist die Kunst. Also egal, was passiert. Jetzt hat er sich mühsam erarbeitet, aber zum Schluss hat er es genossen. Und da kam mal jemand zu ihm und sagte, hören Sie mal, das kann doch also meine Tochter malen. Da sagt er, ja, ja, das mag sein, aber erst nachdem ich es gemacht habe. Weil solange die Tochter, die kann sicherlich auch schöne Tauben malen, aber das sind einfach nur die Tauben von diesem Mädchen. Wenn es aber im Stile von Picasso ist, dann ist es natürlich eine Kopie. Also dann verkauft es immer noch nicht so gut. Aber dass sich die Picasso-Tauben so teuer verkaufen, das liegt daran, dass er im Kunstbetrieb eine große Nummer war. Nicht aber an dem konkreten Werk der konkreten Taube. Also nur um das mal zu zeigen, von welchen Tauben ich hier rede. Sowas. Das ist schnell gemalt. Man erkennt es, wenn man es so ein bisschen weiß, sofort, das ist Picasso. Also nur Picasso malt so und da steckt bestimmt auch viel Lebenserfahrung drin in dieser Linienführung und das kann man jetzt transzendental interpretieren, aber es ist natürlich auch ein cleverer Move, wenn man dafür dann jeweils $1,000 bekommt, davon möglichst viele rauszuhauen, wenn man gerade einen Urlaub plant. So, und das muss man sagen, zum Schluss seines Lebens ging es dann auch in diese Richtung, dass er es einfach gemerkt hat, sein Werk ist jetzt angekommen und der hat den Kunstbetrieb dann natürlich auch genutzt. Aber es ist ein schlechtes Berufsbild, weil nur sehr, sehr wenige Menschen es schaffen, zu Lebzeiten dort so angenommen zu werden. Bei vielen gilt, man wartet mal, bis sie tot sind und danach posthum, so Van Gogh-mäßig, man stirbt in Armut und 20 Jahre später oder 100 Jahre später verkauften sich die Werke für $150 Millionen. Also das ist ja eher die Regel, als dass die Künstler schon zu Lebzeiten geehrt werden. Und Picasso hat natürlich im Vorfeld ja auch wirklich Fantastisches geleistet. Und nur deswegen war es dann hinterher möglich, dass so eine Unterschrift und so eine Skizze dann auch als Kunst gehandelt wird. So, das bringt uns dann aber zu der starken Verquickung von Kunst und Ökonomie, dass der Wert eines Kunstwerkes eben nicht nur daran gemessen wird, in welchem Museum er steht, sondern auch zu welchen Preisen er verkauft wird. Und das größte Kunstwerk ist das, was auf dem Kunstmarkt die höchsten Preise erzielt. Ah, look at the kid's snowman, what a pathetic cliché, ist einfach so ein normaler Schneemann. Wenn er das macht, ist es natürlich ein Ausdruck von Kunst, aber bei anderen ist es ja wieder anders. Am I supposed to identify with this complicated moron and his shovel? This snowman says nothing about the human condition. This is all the kid has to say about contemporary suburban life. Sie könnten jetzt schon den Kunstbegriff, der da drin kodiert ist, rauslesen, müssten Sie jetzt können. Also es geht um Intentionalismus, um Essentialismus im Werkstück. The soulless banality of this snowman is a sad comment on today's art world. Das nämlich nur noch um Gefälligkeit geht. Now come again, my snowman, we call it the torment of existence weighed against the horror of non-being. As it melts, this culture will become even more poignant. I admire your willingness to put artistic integrity before marketability. Also nicht, ich bewundere, dass du deine künstlerische Integrität vor Vermarktung stellst. Na gut, also baut er auch so einen konventionellen Schneemann. Klar ist, der verkauft sich besser. Das ist das Drama der populären Kunst, dass sie immer unter dem Verdacht steht, sich dem Publikum anzubiedern und im Grunde genommen nur verkaufsfähig zu sein, damit Unterhaltung zu liefern im Sinne von Sinn ohne Bedeutung. Also irgendetwas, was für sich selber steht, wilde Reise durch die Nacht und so. Also irgendwelche Lieder, die nur so Wohlfühlmetaphern aufbauen und eigentlich nichts über sich selbst hinausweisendes sagen wollen. Außer oder bei Computerspielen, hey, verbring Zeit mit mir und vergiss mal the horror of non-being. Und also es geht eher darum, Zeit zu strukturieren, als sich irgendwie mit sich und der Welt zu beschäftigen. Das ist der Vorwurf, den Populärkultur immer schon hatte und immer schon begleitet hat. Also auch da gibt es tausende von Jahre alte Zitate, die sich genau mit dem Pharaon der Jugend beschäftigen, die sich halt lieber so dem kurzfristigen materiellen Genuss hingibt, als sich den geistigen Werten zu widmen. Was ich Ihnen ja in der Dienstagsvorlesung auch so am Beispiel von Comics und am Beispiel von anderen Medien, ob es Rollenspiele sind, auch so ein bisschen erklärt habe, oder Rock'n'Roll hatte das Gleiche ja auch. Computerspiele haben das auch. Und jetzt ist das Interessante, seit ein paar Jahren wird das Medium Computerspiel ganz anders diskutiert. Und der Grund war nicht so sehr die Anerkennung des Kunstcharakters von einigen Independent-Produktionen, sondern sowas. Best-Selling Action Adventure Video Game in 24 Hours, Best-Selling Video Game in 24 Hours, Fastest Entertainment Property to Gross 1 Billion. Also nicht mal Star Wars hat es geschafft, so schnell eine Milliarde einzuspielen. Fastest Video Game to Gross 1 Billion, Highest Grossing Video Game in 24 Hours, Highest Revenue Generated by an Entertainment Product in 24 Hours, Most Viewed Trailer for an Action Adventure Video Game. Also ganz viele Rekorde, die so in Messgrößen gehen. Ich glaube, es hat irgendwie einen halben Tag gedauert oder einen Tag, da hatten die eine Milliarde Dollar eingenommen am Verkaufstag. Natürlich ist der Computerspielmarkt kein Kunstmarkt, aber es ist so ein Markt für Unterhaltungsprodukte. Und seit es den Marktwert von Computerspielen gibt, also GTA von 0 in den 3 Tagen, okay, ich nehme es zurück, 3 Tage, Call of Duty und dann gibt es verschiedene andere, Avatar, der Film, Harry Potter, The Avengers, Iron Man, wie viele Tage die brauchten, um die Milliardenmarke zu knacken. So, und GTA ist das teuerste Videospiel, auch Produktionskosten. Also seit man in Computerspielen mit Dollarzeichen in den Augen spricht, gibt es auch eine ganz andere Wahrnehmung von diesem Medium. Interessanterweise nicht als Kunstprodukt, aber zumindest als Kulturgut. Oh yeah, defined well adjusted. Der Kulturrat, der Deutsche Kulturrat hat 2007, also hat Olaf Zimmermann hat folgendes denkwürdige Statement abgegeben: Die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit gehören zu den im Grundgesetz verankerten Grundrechten. Die Kunstfreiheit ist nicht an die Qualität des Werkes gebunden. Kunstfreiheit gilt auch für Computerspiele. Das ist ein Satz von sehr großer Tragweite. Zum einen kann er sagen, Computerspiele sind einfach schrecklich. Also es geht nicht um die Qualität, das wollen wir mal klar machen. Aber Kunstfreiheit gilt auch für Computerspiele. Das ist, ich komme gleich dazu, also ja im Herzen so die Frage, was darf Kunst? Sie kennen vielleicht den Artikel 5 Grundgesetz, Absatz 3. Wissenschaft und Kunst sind frei. Also nicht Forschung und Lehre sind frei. So, und Freiheit des Kunstbegriffs heißt Freiheit des künstlerischen Ausdrucks und damit auch Freiheit, bestimmte Grenzen zu übertreten, die anderen Medien nicht zustehen. Wie kam es dazu 2007? Die Idee war tatsächlich nicht, es gibt plötzlich kulturell hochwertige Computerspiele. Es gibt auch keine Gerichtsentscheidung, die gibt es ja bis heute nicht. Bis heute sind Computerspiele vor Gericht immer noch nicht als Kunstprodukt anerkannt. Deswegen wir immer noch in Computerspielen, die sich mit dem Dritten Reich beschäftigen, keine Hakenkreuze in Deutschland sehen dürfen, weil es keine anerkannten Kulturgüter sind. Gerichtlich, juristisch, politisch schon. Politisch auch, dank des Deutschen Computerspielpreises, der dann 2009 eingeführt wurde, zusammen mit der Förderung. Also der Film- und Fernsehfonds Bayern, der dann sofort 2009 auch schon die erste Games-Förderung aufsetzt, oder in Baden-Württemberg, in Berlin-Brandenburg gibt es Kulturfördereinrichtungen. Gerade die Filmförderung ist Ihnen ja vielleicht bekannt. Hier gibt es ja auch für Computerspiele. Seit dieser Zeit, seit man Computerspiele als Kulturgut anerkannt hat, waren die Tore geöffnet, dass Landessteuermittel in die Förderung von, also in die Kulturförderung fließen können. Und die Argumentation war damals nicht so sehr Kulturförderung, sondern Wirtschaftsförderung. Man sah, was sich da verkaufte, wie groß der Markt war. Und Kulturförderung in Deutschland ist eben auch Wirtschaftsförderung, ist Wirtschaftsstandort Deutschland. Und man hat sich gesagt, da hat Deutschland wenig zu bieten, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch aus diesen verschiedenen Debatten, die dafür sorgen, dass Computerspielfirmen keine guten Arbeitgeber, sie kriegen keine Kredite, um irgendwie aufzubauen. Also es war schon die Entwicklerwüste Deutschland und da wollte man so ein bisschen entgegentreten und niemals mit dem Satz, aber guck mal, es gibt doch dieses eine Werk oder diese berühmte, also was Roger Ebert immer sagte, niemand schafft es auch nur ein Werk zu nennen, was sich mit den großen Filmen oder literarischen Werken messen lässt in der Computerspielzeit. Also es gibt einfach überhaupt nicht diese großen Werke. Und das gab es 2007, 2009 in der deutschen Wahrnehmung auch nicht. Aber es gab die Wahrnehmung dieser Umsatzzahlen, die ja nicht erst bei GTA 5 losgehen. Die haben, ich glaube, ab 2003 oder 2004 haben sie zum ersten Mal die Box-Office-Einnahmen im Kino übertroffen. Heute ist, also dieses Jahr schätzt man 100 Milliarden Marke wird geknackt weltweit für den Computerspielmarkt. 108 Milliarden Dollar, also Billion Dollar. Und der Film, also Box Office weltweit liegt so bei 35 Milliarden.
die Musikbranche bei 12 bis 15 Milliarden Dollar. Also Computerspiele sind doppelt so wertvoll auf dem Markt wie Film und Musik zusammen. Bei Film gibt es noch die Sekundär- und Tertiärverwertung, aber die macht jetzt auch nicht so viel aus. Sodass man einfach gesehen hat, wir haben es ja mit einem Riesenprodukt zu tun. Produkt halt. Und das muss gefördert werden. Und da es aber ein Kultur- und Kreativprodukt ist, nimmt man es da auf. Ein gutes Zeichen dafür ist, es gibt ja diese subtile Unterscheidung zwischen Kultur- und Kreativwirtschaft. Und die Kulturwirtschaft ist halt Film und Literatur, Malerei, Architektur, Tanz, also die ganzen großen Künste. Und dann gibt es die Kreativwirtschaft, die so, ja, so richtig Kultur ist es nicht, aber sie bringen ja schon was hervor. Und da gibt es so die Abteilung Software und Computerspiele. Und da fällt das dann drunter, weil man sich dann doch nicht dazu durchringen konnte, das gleichzusetzen mit den anderen Künsten. Aber zumindest ist es Teil der Kreativwirtschaft und als solche auch eben zu fördern. Der Kunstvorbehalt bedeutet, dass sie so Dinge wie von Jake und Dinis Chapman, Hell, also die Hölle, mit expliziten Gewaltdarstellungen, also hier ist eine kleine Miniatur, und die Chapmans, die machen sehr kontroverse Werke, also muss man dazu sagen. Und eines davon ist eben irgendwie gemordete Miniaturen, wo die Gedärme raushängen, in den Fluss fließen, also ganz schreckliche Szenen. Alles ab 18, wenn das jetzt ein Spiel wäre oder ein Film. Aber wenn es Kunst ist, kann es durchaus sein, dass da halt Kinder und Schüler vorbeigeführt werden, weil Kunst. Der Kunstvorbehalt trifft eben, und das ist es in Deutschland vor allem, also sehr stark, auf Zensur. Eine Zensur findet ja nicht statt. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Eine Zensur findet nicht statt, steht im gleichen Artikel des Grundgesetzes. Wobei Zensur ja nur heißt Vorzensur. Also Sie müssen ein Werk nicht, bevor Sie es veröffentlichen, irgendeiner Stelle vorlegen, die dann prüft, ob das Werk genehm ist. Das meint der Gesetzgeber mit Zensur. Aber es gibt durchaus den Eingriff zum Schutze der Jugend, Schmutz und Schund, dann nachher das Werk wieder vom Markt zu nehmen. Das gefällt natürlich Publishern nicht, die irgendwie Millionen ausgeben, um so ein Werk zu publizieren, oder bei Filmen ganz ähnlich. Also die geben das Werk raus und dann heißt es hinterher, Jugendschutz, weg davon, weg damit vom Markt. Dann machen sie große Verluste. Also haben sie diese freiwillige Selbstkontrolle gegründet, die sagt, okay, eine Zensur findet nicht statt, das machen wir mal. Wir gucken uns die Werke genau an, ob wir die zumutbar finden oder nicht. Und wenn wir das richtig machen, lieber Gesetzgeber, dann lass uns bitte auch in Ruhe. Das machen die auch, also zwischen den USKs und FSKs und der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gibt es einen Waffenstillstand, dass die Bundesprüfstelle nur sagt, wir kümmern uns nur um strafrechtlich Relevantes. Also wenn das gewaltverherrlichend ist oder verfassungsfeindliche Symbole zeigt oder Dinge, die mit dem Strafgesetzbuch nicht vereinbar sind, menschenverachtende Aufruf für Straftaten oder zu Gewalthandlungen oder was auch immer, dann wird die Bundesprüfstelle aktiv und beschlagnahmt und indiziert schon mal. Aber vorher sagt die USK halt, okay, wir sorgen mal dafür, dass es nicht ganz so gewaltverherrlichend ist. Bulletstorm ist so ein, kennen Sie vielleicht schnittberichte.com, eine österreichische Seite, die haben ein deutlich liberaleres Kunstverständnis in Österreich. Und dort finden Sie zu allen größeren Film- und Spielwerken die ungeschnittene Fassung versus die Fassung auf dem deutschen Markt. Und die sieht halt bei Computerspielen häufig so aus, dass selbst eine USK 18-Fassung eben nochmal beschnitten wird, damit sie nicht beschlagnahmt wird oder indiziert. Na, Indizierung ist ja, also USK 18 ist noch, man darf es bewerben, ab 18 indiziert heißt, man darf es nicht bewerben, aber ab 18 kaufen, also im Hinterzimmer irgendwie dann oder unter der Lagentheke darf man es handeln, und beschlagnahmt heißt, man darf es ja noch nicht mal verkaufen, man darf es noch nicht mal nennen. Das Spiel, was sich auf Boom reimt, war lange Zeit der Codename für Doom, als es noch beschlagnahmt war, sodass die Spielezeitschriften sich noch nicht mal dazu äußern durften, dass es einen Meilenstein der Spielegeschichte gibt, der sich auf Boom reimt, damit sie nicht vom Presserat gerügt werden, dass sie den Namen eines beschlagnahmten Spiels nennen. Also es ist komplex, diese Sache mit der Kunstfreiheit gegen Zensur, weil natürlich dieser Artikel im Grundgesetz die Einschränkung hat, solange man nicht gegen die Verfassung oder gegen Gesetze zum Schutze der Jugend oder gegen Persönlichkeitsrechte steht. Und da hat auch die Kunstfreiheit ihre Grenzen, wie man sieht. Insbesondere, dass wir nach einem Urteil von 1998, als Wolfenstein
3D, also spielt von 92, wurde gefunden in so einem Nazi-Forum, wo man Nazi-Werke runterladen konnte. Und das hat die auch nicht gestört, dass man in dem Spiel Nazis erschießt und Hitler besiegen muss. Aber man konnte halt Hakenkreuze sehen und das war irgendwie in dieser Szene wert genug, das Spiel zu verbreiten. Da wurde das gefunden und mit allem, was in diesem Netz gefunden wurde, irgendwie als null und nichtig erklärt. Also es muss aus dem Verkehr gezogen werden, weil Hakenkreuze, verfassungsfeindliche Symbole. Das Gericht hat damals überhaupt nicht darüber diskutiert, ob Computerspiele einen Kunstvorbehalt haben könnten oder nicht. Es wurde einfach verworfen. Das Urteil gilt in juristischen Kreisen durchaus als strittig, also insbesondere was diese Wolfenstein-Sache angeht. Aber schüchtert die Industrie bis heute in Deutschland so sehr ein, dass sie selbst bei Spielen wie Wolfenstein The New Order von 2014, was ja nun auch, sagen wir mal, von der ästhetischen Qualität nicht schlechter ist als Inglourious Basterds oder von der narrativen Qualität. Also es geht darum, irgendwie Nazis zu töten in einer Welt, die mehr oder weniger fiktiv sich an diesen Dritten Reich orientiert. So, und dennoch zeigt in der Originalfassung halt das Hakenkreuz auf rotem, weißem Grund und mit roter Binde und im Deutschen halt dieses Sonderzeichen. Ich darf Ihnen das hier zeigen, nicht, dass Sie jetzt anfangen und sich Sorgen machen, dass ich Ihnen hier verfassungsfeindliche Symbole zeige, weil das im Rahmen einer wissenschaftlichen Veranstaltung geschieht und von mir kommentiert wird. Wir dürfen auch den Triumph des Willens zeigen als Film, der auch beschlagnahmt wird aus demselben Grund, weil wir es im Rahmen der Filmgeschichte mit einem entsprechenden Einführungsvortrag versehen. So, also hier geht's, das ist nämlich der Wissenschaftsvorbehalt, die ist ja auch frei. Wissenschaft ist ja frei, haben Sie ja gelesen. Ich sage ja nicht, dass das Kunst ist, also ich zeige es Ihnen hier nicht als Kunstwerk, sondern als wissenschaftliches Anschauungsmaterial. Und deswegen dürfen wir das, aber wir dürfen es nicht öffentlich machen. Ich darf dieses Bild, ja wahrscheinlich darf ich schon, weil ich darf ja auch das Poster von Inglourious Basterds zeigen, was lange einfach aushing, aber ich glaube in Deutschland ohne Hakenkreuz aushing, aber der Film selber war voller Hakenkreuze und tatsächlich hätte man diesen Film auch vom Markt nehmen müssen. Also der hätte gar nicht gezeigt werden dürfen aus dem gleichen Grund, es hat nur keiner geklagt. Und auch der Staatsanwalt hätte tätig werden müssen, weil das ein strafrechtlich relevantes Ding ist, verfassungsfeindliche Symbole zu zeigen, wurde aber nicht. Das könnte man den Staatsanwalt verklagen, aber hat auch niemand gemacht, weil es irgendwie albern ist. Genauso albern wäre, wahrscheinlich könnten sie das auch einfach rausgeben und dann wäre es gut. Aber sie trauen sich nicht. Und richtig brisant wird es ja mit Attentaten 1942. Das ist ja ein Dokumentarspiel, was gerade also jetzt den Preis gewonnen hat, was sich tatsächlich, wenn Sie den Trailer sehen, oder wenn wir uns mal die Website anschauen, A World War II Game Through the Eyes of the Survivors, was ein Preis nach dem anderen einsackt, weil es dokumentarisch ist, weil man sich mit noch Überlebenden unterhalten hat, weil man original Bildmaterial zeigt und das alles im Rahmen eines. Das ist auch die Frage, also die nächste große Frage, können Computerspiele dokumentarisch sein? So, weil es in der Regel ist ja Computergrafik, aber jetzt hat man plötzlich so eine Mischung, ein Spiel, was sagt, es ist also das Dokumentarische im Computerspiel. Ist ein total spannendes Werk, bis Sie dieses Produkt steht in dem Land derzeit nicht zur Verfügung, versuchen es zu kaufen, es geht nicht, weil da Hakenkreuze drin sind. Und verfassungsfeindliche Symbole. Und deswegen wird es in Deutschland einfach nicht vermarktet. Und jetzt haben wir eine Zeit, also das ist eine Riesendiskussion, die man an diesem Spiel jetzt auslösen kann. Eigentlich an dem auch schon, aber das ist eigentlich noch viel interessanter, weil es ja eben nicht so ein, hey, Tarantino darf das, warum dürfen wir das nicht? Sondern hier gibt es einfach, es gibt Dokumentarfilme sicherlich aus der Zeit, die auch gezeigt werden dürfen, warum darf es ein Computerspiel nicht? Dass sich eben gar nicht um, ja, wir schießen auf Nazis kümmert, sondern so versucht, die Zeit aus einer Perspektive aufzuarbeiten, die in vielen Medien ja auch als schwierig und spröde gilt.
Ist dann auch auf
YouTube Deutschland sozusagen gesperrt? Nö, es wird ja gar nicht gesperrt, nein, es wird von Steam gesperrt.
Es gibt ja auch, also in verschiedenen Ländern,
ja,
Sachen, die auf YouTube eben laufen müssen oder nicht.
Das ist richtig, also ich behaupte mal nein, weil die YouTube-Filter noch nicht so gut sind. Ich hab aber nicht alle YouTube-Filme durchgeschaut, ob die Hakenkreuze überhaupt gezeigt werden. Ich gehe mal, also Sie sehen ja, hier gibt es ja solche Filme. Es ist ja auch nicht ein Spiel, was das Hakenkreuz ausstellt. Es ist nur Teil der Zeit und auch Teil der Aufnahmen, die man da hat, sodass im Hintergrund, wenn die halt historische Aufnahmen zeigen, es durchaus auch mal dazu kommen kann, dass man ein Hakenkreuz sieht.
Aber das war, wie gesagt, bei South Park Stick of Truth haben sie es ja nachträglich nochmal zensiert.
Also haben gesagt, oh Gott, wir müssen das Spiel noch vom Markt nehmen und schnell die Sprite wechseln und das Hakenkreuz sich was anderes ersetzen. Bei Wolfenstein haben sie von Anfang an gesagt, wenn wir es in Deutschland vermarkten wollen, das ist ein wichtiger Markt, der wichtigste europäische Games-Markt, kein Ärger. Und es ist so ein bisschen Feigheit, bislang der großen Publisher sich in Deutschland mal prüfen zu lassen, abgelehnt zu werden und vor Gericht zu ziehen, um diese Kunstfreiheit durchzusetzen. Weil sie sagen, das kostet uns 2 Jahre, 3 Jahre, boah, bis wir durch diese Instanzen sind, das dauert zu lange, dann ist das Spiel nicht mehr vermarktbar. Also zensieren wir es gleich. Eine Vorzensur findet hier statt, aber halt eine freiwillige zum Zwecke der Vermarktung mit dem Satz, ja, das Spiel wird auch dadurch gar nicht geeinflusst und das Spielerleben ändert sich ja eigentlich gar nicht. Also das ist so ein etwas fadenscheiniges Argument, in dem sich auch kein anderes Medium aussetzen muss. Also weder Bücher noch Filme, wenn sie unter dem eben Kunstvorbehalt publiziert werden. Also das ist eine große Diskussion, gerade auch durch dieses Spiel, Attentat 1942, weil es inzwischen eben als Computerspiel, als Medien, das sich auch stärker durchsetzt, dass jetzt versucht werden soll, an diesem Spiel genau diesen Kampf durchzufechten und mal vor Gericht zu gehen und zwar weit genug zu kommen in dem Instanzenzug, dass irgendein oberes Bundesgericht oder Verfassungsgericht, was auch immer, sagt, okay, also eigentlich geht's nicht, aber Kunst und Wissenschaft sind frei, dann go play on my lawn. Mach das mal, ja. Oh, doch, also...
Das stimmt, aber das gibt 20 Jahre, aber ich habe Ihnen ja von River Raid erzählt, nicht? Also das gibt es inzwischen, das wurde ja indiziert, wegen Gewaltverherrlichung, Kriegsverherrlichung und der Angriffskrieg wird gezeigt und das ist das einzige Mittel.
Das Spiel war, 1984 wurde das indiziert und 2004 wurde es dann ab 0 freigegeben und jetzt können Sie es gerade in so einer Sammlung ab 6 wieder kaufen, das ist so bei Atari-Nostalgie-Dingen. Auch Doom, jetzt darf man es ja wieder nennen. Also ich meine, ich hätte es immer nennen dürfen, aber so jetzt darf es auch in Zeitschriften wieder besprochen werden, weil es plötzlich ab 16 ist. Das geht, aber Dead Island ist noch zu jung. Das dauert, nach 20 Jahren darf man erneut prüfen. Und Dead Island ist noch 8 Jahre davon entfernt oder so. Und dann wahrscheinlich wird man sagen, okay, ab 18, sei es mal, oder so, wird man sehen. Also tatsächlich wurde auch anerkannt, dass natürlich die Vorstellungen von Zumutbarkeit vor 30 Jahren anders aussah als heute. Also man hat sich so ein bisschen da rumgedruckst, warum man sowas mal irgendwie initiiert hat. Aber es gibt natürlich inzwischen so eine Form von audiovisuellem Realismus, der wird nicht so zeitabhängig sein wie das. Also Dead Island sicherlich ist jetzt auch kein Spiel, was ja nur noch ab 0 zur Verfügung steht oder ab 6. Aber ich denke mal, das ist ein anderer Grund, weil das eine ist so Gewaltverherrlichung und der Begriff, was ist Gewaltverherrlichen, wandelt sich im Laufe der Zeit, insbesondere wenn man die ganz alten Spiele anschaut. Verfassungsfeindliche Symbole sind auch schon in Wolfenstein 3D als Hakenkreuz erkennbar und führen dazu, dass auch Wolfenstein 3D immer noch nicht aus der Beschlagnahmung rausgenommen wird, selbst wenn es 2012 hätte passieren können. Aber da geht es sozusagen um die Grundverhandlung der Kunstfreiheit, was ja da zu dieser Frage des Kunstspiels passt. So, und das wäre sozusagen die rechtliche Seite. Es bleibt spannend und ich nehme auch an, dass es muss einfach mal von einem Gericht geprüft werden, dass die das Urteil fällen dürfen. Ja, es hat sich inzwischen gewandelt und dieses Urteil 98 war auch ein ganz anderer Kontext. Das trauen sich die Publisher nicht, muss man sagen, weil das finanzielle Risiko und die Verzögerung der Publikationszeit zu groß ist. Die müssten aber eigentlich ihr Spiel jetzt mal im ungeschnittenen Original auf den Markt werfen. Das würde die kaum was kosten und sich dann selbst anzeigen und sagen, also den Anwalt, der würde sicherlich finanziert werden können, um das zu provozieren. Aber mit Attentat 42 soll es jetzt probiert werden. So, und so abschließend noch so ein paar andere Fragen zum Kunstbegriff. Es gibt Spiele, die sich explizit als Art Games begreifen. Also gibt es auch eine Kategorie, die viele der Spiele, die ich Ihnen gezeigt habe, auflisten. Und noch ein paar andere. Also Spiele, die gar nicht diskutieren wollen, was Kunst ist oder die ich heranziehe, um Ihnen zu sagen, egal welchen Kunstbegriff Sie ansetzen, Sie finden Spiele, die da reinpassen, gibt es einfach so die Kategorie der Art Games, denen auch, so wie die Computerkunst. Computerkunst hat es seit den 60er Jahren, gibt es Computerkunst, die in Deutschland auch so ihren Ursprung hatte. so 65, 66 von Informatikern, die halt sich, die gleichzeitig Künstler waren, die dann generative Kunst produziert haben, die auch ihren Weg in die Galerien fand und in den Kunstmarkt, die aber bis heute von dem Kunstmarkt so nicht anerkannt wird, unter anderem, weil sie keine Unikate hervorbringt, die man gut verkaufen kann, weil man im Grunde genommen den Plotter nochmal anwirft oder den Drucker, dann hat man noch so ein Werk und noch so ein Werk. Und das ruiniert den Marktpreis. Aber auch so dieses Snobistische, es ist zu viel Elektronik. Kunst ist so die Auseinandersetzung des Künstlers mit Naturkräften oder Naturmaterialien oder Materialien halt und nicht das vermittelt über elektronische Medien. Aber es gibt Computerkunst, das ist auch international zumindest anerkannt in bestimmten Kreisen, also in bestimmten Subkulturen des Kulturmarktes. Und aus diesen Traditionen der Computerkunst, interaktiven Kunst, Netzkunst, man denkt an die Documenta, die da seit vielen Jahren, oder eben Ars Electronica, die das ja ganz klar zum Programm erhebt und weltweit eine der führenden Institutionen ist, um ein interaktives Werk zu einem Kunstwerk zu adeln. Und so gibt es auch Spiele, die das so von diesem Anspruch kommen, wir machen Art Games mit Referenzen zur Kunstgeschichte, mit polysemischen Bedeutungsinhalten, dem Ausdruck und gleichzeitig auch noch audiovisueller Überzeugungskraft, so wie hier in Kentucky Route Zero, was ein ganz berühmtes Spiel ist, was es auch also in viele Game of the Years Listen geschafft hat, ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich zeige Ihnen das jetzt aus Zeitgründen nicht mehr. Es ist recht spröde, muss man dazu sagen, aber mit sehr schönen Dialogen. Und wenn Sie Point-and-Click-Adventure mögen, ist es sicherlich einen Blick wert. Glaube ich, in drei Teilen erschienen und die müssten inzwischen auch rauskommen. Es gibt so ein paar Spin-offs und eines davon ist der Gang, wo sie in ein Museum gehen, wo sie dann wiederum Werke aus der zeitgenössischen Kunst sich anschauen in dieser Grafik, dieser Welt, also dieser Referenz zum Kunstmarkt wird dann auch wieder deutlich. Es gibt schöne Interpretationen, was da alles aufgerufen wird, also die versuchen, die Bedeutungsschichten freizulegen. Ist ein sehr interessantes Spiel, wenn man einfach mal so ein bisschen weniger theoretisch, aber analytisch an die Frage rangehen möchte, gibt es Spiele, die Kunst sind. Nett war auch der Jodi. Jodi war ein berühmter, ist glaube ich ein Kollektiv von Netzkünstlern, also als das junge World Wide Web rauskam. Ich guck mal, Jodi, S-O-D, genau. Das ist ein Mod von Wolfenstein 3D. Genau wie Super Noah's Ark, also sozusagen ein Full Makeover. Das überhaupt nichts mehr von dem ursprünglichen Shooter erkennbar macht. So, das ist das Auswahlmenü schon, das ist ja irgendwie schwer verständlich. Man versteht es als Computerspieler, was hier ausgewählt wird. Wenn man das aber nicht ist, dann klickt man auf irgendwas und irgendwann ist man hier. Das referenziert so ein bisschen die minimalistische Kunst der 50er und 60er. Wenn Sie Wolfenstein kennen, dann kennen Sie es auch wieder. Oder wenn Sie sowas lesen können, solche rudimentären 3D-Grafiken. Dass das jetzt mal ein Nazi war mit seinem Hund, das erkennen Sie nicht. Also nur, wenn Sie das Spiel kennen. Und im Grunde genommen ist das, was Stefan Günzel mal so schön gesagt hat, 3D-Shooter sind im Grunde genommen interaktive Bilder, bei denen es darum geht, den Fluchtpunkt mit dem Mauszeiger in Übereinstimmung zu bringen und das durch Mausklick zu quittieren. Ganz abstrakt. Und das ist dieses Spiel. Und dass sie in dem Original auf Leute geschossen haben, in Super Noah's Ark Ziegen füttern und hier abstrakte Figuren wegklicken oder klicken und dann sind die weg, ist irgendwie völlig transparent. So, das wäre so ein Beispiel für ein Spiel, was Kunstgeschichte referenziert, was sich fraglos bedeutend, dessen Sinn fragwürdig bleibt, was diese Farben, was will uns der Künstler damit sagen? Und je weniger Literacy, das ist dieser elitäre Zugang, wenn Sie dieses Medium nicht kennen, und Sie haben jetzt durch die Vorlesung natürlich Wolfenstein mal gesehen, ist es irgendwie ein abstraktes Spiel von Formen und Farben und plötzlich ist es vorbei. So, und da fängt es wieder von vorne an. So, und dann hat dieses irgendwie fraglos bedeutend, dessen Sinn fragwürdig bleibt, das kann man in diesem Mod dann halt erleben. Das wäre so eine Form von Art Mod, also künstlerischen Modifikationen. Und dann gibt es das, auch das performative Genre der Not Games, auch hier von Tale of Tales in Graveyard. Graveyard ist ein wirklich schönes Spiel. Also es ist die gleiche Truppe, die auch ein paar gemacht hat. Ich würde sie auch zeigen, weil es ein bisschen spät. Genau, Death Endings. Das ist nämlich ein Spiel, das kriegen Sie kostenlos. Und Sie können $5 bezahlen, dann können Sie es kaufen mit der Option, dass es eben Death Ending gibt. Man ist diese alte Frau, die über den Friedhof wandert. und sich hinten dann, also es geht immer nur geradeaus, sie können mal nach links und rechts gehen, aber eigentlich nichts anderes machen. Dann setzt sie sich hinten auf eine Bank, dann wird ein Lied gespielt, wo sie an ihre ganzen Freunde denkt, die sie im Laufe des Lebens kennengelernt hat, die aber alle verstorben sind. Und dann stehen sie wieder auf und gehen wieder raus. Das ist das Erlebnis. Das ist natürlich extrem entschleunigt und so eine Meditation über Leben und Tod, das, was Kunst ja machen kann, auf seiner Bedeutungsebene, sich halt über diese Gedanken zu machen, wie geht eigentlich eine Gesellschaft mit Lebendigen und mit dem Toten um, was sind das für Räume, in denen sie beerdigt werden, etc. Und wenn sie $5 ausgeben, gibt es die Option, dass die Frau auf der Bank stirbt und sie nicht mehr rausgehen können. Genau, aber ja, aber es ist genau, warum ist einem das $5 wert? Macht es das Erlebnis authentischer? In irgendeiner Form kauft man sich den Tod oder die Möglichkeit des Todes für. Ist auch nicht mal gesichert. Es kann auch sein, dass dies nicht passiert. Das ist jetzt aber das Death Ending, also da würde es passieren, wenn wir es zu Ende anschauen würden. Und das ist ein Spiel, was natürlich. Also, warum ist das ein Spiel, kann man sich schon mal fragen. Es ist ein Spiel, was sich auf Steam kaufen können. Also, Kunst ist, was der Kunstbetrieb dazu erklärt und Spiele sind, was die Spielindustrie dafür erklärt. Und wenn sie es auf. Mit einer Game Engine, die machen mit der Unreal Engine und vertreiben es über Steam, dann ist es erstmal ein Spiel und nicht ein interaktives Kunstwerk. So, und das ist so ein Grund, dass man sich eben nicht die Frage stellen muss, was definiert ein Spiel? Muss es wie bei Stanley Parable, was willst du haben? Achievements oder willst du ein Leaderboard oder was brauchst du, damit du sagst, es ist ein Spiel? Oder was brauchst du, damit du sagst, es ist ein Werk? Brauchst du ein schreiendes Baby, was ins Feuer läuft? Wenn Sie Stanley Parable kennen, das ruft ja diese ganzen Diskurse auf. So, und also insofern ist es ein Spiel, weil es die Spieleindustrie, die ganzen Distributions- und Produktionskanäle nutzt. Und natürlich sich nimmt, also man kann darüber reden, es hat Fragen, die es aufwirft, es hat so seine spezifischen Herausforderungen zu verstehen, was das Ganze überhaupt ausmacht. So, jetzt, das muss ich Ihnen jetzt vorenthalten, weil es gibt noch so ein Spiel, Proteus. Was ich Ihnen auch nicht zeige, was sehr minimalistisch daherkommt, was als Erlebnis anders funktioniert, ist auch ein Exploration-Game, was auch nicht als Art-Game auftritt, aber als solches rezipiert wird und vor allem als Not-Game. Es gab mal diese Bewegung, insbesondere von Tale of Tales angestoßen, Not-Games im Sinne von Games sind halt die mit den Punkten und den klaren Zielen und den Regeln, denen man sich unterwerfen muss und diesen Sieg- und Verlustzuständen. Und Not-Games wären was anderes. Und da gab es eine Ausstellung in Köln dazu und das war mal so der Versuch, sich aus dem Medium zu verabschieden, aber gleichzeitig Spiele zu entwerfen. Proteus war halt auch so eines davon auf dieser Ausstellung. Das wurde kritisch aufgenommen, weil man sagt, hey, wir können auch sagen, es sind irgendwie Games with a Meaning, Games with a Purpose, was auch immer, also, oder Art Games, Art House Games. Aber wir versuchen nicht, das Medium zu verlassen und sagen, ja, Games, das sind die mit den Waffen und den Punkten. Sondern das Medium ist einfach größer und es sind auch solche Erlebnisse erlaubt, die dort zu veröffentlichen, ohne dass man gleich sagen muss, es ist kein Spiel, nur weil es so eine kleine Gruppe von Gamern gibt, die sagen, well, that's not a game. Wobei man muss ja sagen, im Englischen Game ja auch was anderes ist als das deutsche Spiel und das englische Game ist viel wettbewerbsbezogener. Es gibt ja noch Play und Gamble und so. Und das deutsche Spiel umfasst ja auch das Kinderspiel und andere Ausdrucksformen. Also das wären noch so ein paar Beispiele und als letzte Folie kann man auch Kunstspiele sich dem über die Künstler nähern, was wir, also ich mache es ja auch zu wenig, weil die meisten Spiele eben nicht den einen Game Designer haben, sondern doch ein kollektives Team ist, aber Jason Rohrer oder Jonathan Blow oder Steve Gaynor sind auf männlicher Seite so inzwischen so richtige Künstler, also egal was die machen, die Presse guckt drauf, weil die Werke hervorgebracht haben, die sehr intensiv diskutiert wurden, oder Brenda Romero, Jane McGonigal und Derrida Kiai sind weibliche Game Designerinnen, die ebenfalls Werke hervorbringen, die viel diskutiert wurden. Und da kann man sagen, es sind vielleicht keine Art Games, aber Artist Games, weil die Figur, die jetzt in so einem Computerspielproduktion am nächsten dem Künstler oder dem Regisseur kommt, ist der Game Designer, der die künstlerische Gesamtleitung hat. Dann gibt es natürlich die ganzen Game Artists, die auch so heißen, also die sich für Grafik und Sound und Animation kümmern. Das teilen sie aber mit anderen medialen Ausdrucksformen wie Film oder Musik. Und der Game Designer, die Game Designerin, die schaffen das Systemische, also die ludische Welt, die ein Werk dann auch zu einem Spiel oder zum interaktiven Erlebnis machen. Und auch da gibt es Künstler, die so eben, es sind eben nicht nur Designer, sondern eben auch Künstler mit ihrem eigenen Ausdruckswillen, die sie in ihre Systeme schreiben. Und ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, diese Systeme mit Ihnen durchzugehen, aber das soll die Vorlesung ja auch eigentlich liefern, Ihnen Anregungen zu geben, wo man noch überall nachschauen kann, um was zu entdecken, was vielleicht nicht auf dem Pfad dessen liegt, was man in der Gamespresse oder so im normalen sozialen Bekanntenkreis sonst so mitbekommt. Damit beende ich dann auch diese Vorlesung, das ganze Semester. Ich danke Ihnen, dass Sie noch hier waren. Wünsche Ihnen eine angenehme Semesterpause. Es ist gleich Spieleabend und wir grillen auch, weil das Wetter gut ist. Allerdings am Zapfgebäude, da müssten Sie dann dorthin kommen. Ansonsten sehen wir uns in sicherlich der einen oder anderen Veranstaltung und dann im vierten Semester oder im fünften wieder. Und ich wünsche Ihnen bis dahin, bis zum nächsten Mal alles Gute und eine angenehme Sommerpause. Und denken Sie an die Hausarbeit bis zum 30.09. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.